So, hi.
Servus.
Moin. Wie geht's euch?
Och, ganz gut. Aber sag mal, wusstet ihr eigentlich, dass von Rockon damals eine Variante mit blauen Armen erschienen ist?
Na klar, du etwa nicht?
Naja, überhaupt nicht. Habe ich jetzt gerade eben vorhin durch einen Kumpel erfahren.
Aber dass es eine Variante vom Eternia mit blauen Augen gibt, das weißt du, oder?
Ja, das schon, das ist ja bekannt. Aber das mit den Rockhorn-Armen in blau, das war mir neu.
In Jugoslawien gab es damals sogar einen Squeeze mit blauen Armen.
Echt jetzt?
Ja klar, es gab sogar dann einen King Hiss mit blauen Armen.
Boah, wie krass.
Und in Mexiko gab es einen blauen Bootleg-Cobra Khan.
Ich geh kaputt.
Ja, und Skeletor ist da ebenfalls mit blauen Armen erschienen.
Boah, davon wusste... Moment. Ah, sehr lustig, Gott.
Ja, das wird doch noch gemerkt, ne?
Ja, aber die anderen Sachen, die waren kein Witz.
Wahnsinn. Also, war mir wirklich alles neu.
Ja, Mann, du musst dich echt mal wieder mehr mit alten Toys befassen und nicht immer nur mit den neuen.
Aber echt, hey.
Ja eben, ich hab doch gerade erst gestern die Bilder von unseren Sachen in den DHQ-Ordner gelegt.
Ach so?
Ja, hast du die etwa nicht gesehen?
Nee, ich gucke gerade, aber ich hab die nicht gesehen gestern, weil ich war zu blau.
Das hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Ja, hallo, Freunde des gepflegten Podcast-Hörens. Willkommen zu Folge 265 des Hemanischen Quartetts. Ich bin der Sebastian und bei mir sind wieder meine geschätzten Kollegen, der Michael.
Hallo zusammen.
Und der Gordon.
That's me, hallo.
Ja, schön, dass ihr wieder da seid in trauter Dreisamkeit. Ihr wisst es ja, nachdem wir letztes Mal den Matthias als Gast dabei hatten, vielen Dank nochmal an der Stelle, Matthias, war eine super Sache, sind wir heute wieder in unserer Standardbesetzung minus Manuel, der bei uns im Geist aber weiterhin dabei ist. An der Stelle auch nochmal einen schönen Gruß an den Manuel und er liest auch immer wieder, wenn ihr ihn grüßt, das ist eine schöne Sache für ihn. Letztes Mal hat er im Live-Chat mal vorbeigeschaut, vielleicht auch heute wieder, mal gucken. Aber wir haben heute nur drei Leute bei uns, dafür aber ganz viele Varianten bei unserem Hauptthema dabei. Das wird wieder eine Maxi-Folge. Ich kann jetzt schon sagen, wir werden garantiert, egal wie lange wir heute unsere Sendung machen, nicht ansatzweise zu allem kommen. Wir werden versuchen, möglichst viel ein bisschen anzuschneiden und über ein paar Sachen zu reden. Aber also das ist ein Thema, da könnten wir wieder komplette Thementage über zwei Wochen hinweg machen auf PlanetEternia mit ganz vielen Leitartikeln und so. Der helle Wahnsinn. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, wir haben heute ja natürlich News und Hörerfragen dabei. Aber zuallererst habe ich mal zwei Dinge. Und zwar zum einen, das bin ich zumindest immer wieder mal gefragt worden, nicht jetzt irgendwo hier im Quartett direkt, aber manchmal als Kommentar zum Video, aber häufig auch irgendwie über Nachrichten, was ich denn so aktuell sammel. Und nach dem Motto, du sammelst doch alles, oder? Nee, ist es nicht. Aber dabei bin ich dann auf die Idee gekommen, wir haben ja in unserer Sendung auch immer wieder das Ganze, wenn wir über irgendwas reden, so nach dem Motto, ja, Gordon, von dir weiß ich ja, du sammelst kein Mondo, aber wie sieht es aus, hast du mittlerweile was von Masterverse geholt? Gordon sagt immer nein. Aber da bin ich drauf gekommen, bei Michael bin ich mir ein bisschen sicherer, aber bei dir, Gordon, zum Beispiel, was sammelst du eigentlich aktuell so an Toys? Überhaupt was Aktuelles oder bist du jetzt auf ältere Sachen gerade fokussiert?
Solche Fragen stellt man nicht, Sepp. Man stellt immer nur die Frage, was sammelt man nicht, weil die Liste viel kürzer ist.
Ja, komme ich ja sagen wir mal, worauf hast du aktiv deinen gegenwärtigen Fokus?
Worauf habe ich gerade meinen aktiven Fokus? Ja, gute Frage. Also ich habe tatsächlich ja mittlerweile mir mal so eine Liste gemacht, so eine tatsächlich ein bisschen oldschoolig Excel-Liste. Soll ich mal vorlesen, was ich da jetzt mittlerweile alles drin habe, was ich sammel?
Brauchen wir Fahrstuhl? Brauchen wir Fahrstuhlmusik?
Ja, also ich lese mal nur die Serien vor, ja. Also ich habe angefangen mit Bionic Six und ich höre auf mit, Moment, WWF Hasbro Wrestler. Dazwischen, ja, können wir jetzt mal gucken, was habe ich hier? Warrior Beast, Turtles, Wattcat, Supernatural, Star Wars, Silverhawks, Roboforce, Power Lords, Muscle Warriors, Space Warriors, Lost World of the Warlords, Lord of Insects, James Bond Jr., He-Man New Adventures, Real Ghostbusters, Galaxy Warriors, Galaxy Heroes, Defenders of the Earth, Crash Dummies, Connectors, Combo, die Cello Wrestlers, Chaos Comics, Cops, aber bei Cops bin ich nicht mehr ganz sicher, ob ich die behalte, Captain Planet, Bucky O'Hare, Bravestar, Blackstar und Bionic Six.
Ah, doch schon fertig. Ah.
Nee, eigentlich nicht. Das sind jetzt nur die, die ich bisher in der Liste habe.
Okay, krass. Aber das sind jetzt nicht Sachen, nach denen du jetzt gerade jeden Tag irgendwie auf Kleinanzeigen rumschaust, sondern wo du einfach mal guckst, ab und zu mal wieder nachgeschaut, gibt's irgendwas?
Ja, genau. Also tatsächlich, ich bin sowieso nicht jeden Tag mehr irgendwie, oh, ich muss mal gucken, was Neues gibt. So, man kann eher sagen, einmal pro Woche. Also, dass ich dann einfach mal gucke. Klar, dadurch entgehen natürlich auch manchmal Sachen. Ne? Manchmal werde ich auch von Leuten auf irgendwelche Sachen aufmerksam gemacht, wenn jetzt irgendwie gesagt wird, jo, hier, letztens hat mir irgendwie wieder irgendjemanden Captain Planet geschickt, wo ich gesagt habe, ja, den habe ich seit 16 Jahren gefühlt. Wieso hast du mir den jetzt geschickt? Ach so, ja, ich dachte, du sammelst die. Ich so, ja, komplett habe ich komplett. Das kannst vergessen. So, und es gibt eben ein paar Sachen, da brauche ich momentan nicht zu suchen, weil bei den Turtles zum Beispiel fehlt mir nur noch Scratch und ich habe halt irgendwie keine Lust, 4.500 Euro für eine originalverpackte Figur zu.
Da habe ich aber dich letztens drauf hingewiesen. Der war nämlich bei Heritage Auctions. Hast du
das geguckt, stimmt.
Für wie viel ist er weggegangen?
Für 5,1, glaube ich. Ah. Also günstiger als der teuerste auf eBay und war halt auch wirklich perfekter Zustand, muss man wirklich sagen. Ich zahle doch nicht $5,000 für eine Exklusion.
Aber ich glaube echt, das ist mittlerweile das Absurde an dem Ganzen, weil das war ja vor nicht allzu langer Zeit bei Heritage Auctions wurden ja so die Konzeptbilder von früher verkauft, die der Motor Show aufgetan hat und die waren teilweise gar nicht so teuer. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass bei so Auktionshäusern, weil da viele davor zurückschrecken, weil sie Angst haben, dass es einfach zu teuer ist, teilweise in Anführungszeichen natürlich teilweise Schnäppchen zu machen sind, weil da ist die Käuferschaft viel, viel geringer. Hab ich ja, also zumindest jetzt, den Eindruck. Ja, halt
nicht mehr jetzt, wo wir drüber geredet
ja, haben. Ja, super, Mist.
Ja, nee, tatsächlich meistens, also bei den ganzen Sachen muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich gleich leider wieder alle Illusionen sprengen. Meistens lohnt es sich nicht mit den Abgaben, die du dann hinterher noch leisten musst und das so weiter, stimmt, und so fort. Ich habe jetzt ein paar Sachen schon beobachtet, weil ich ja, wie gesagt, also weil jetzt hier zum Beispiel Leute gefragt haben, ne, kein G.I. Joe, von G.I. Joe beispielsweise, also G.I. Joe ist ja auch so ein Fass ohne Boden, ne, vom Sammeln her. Und da zum Beispiel sammle ich nur die Street Fighter-Figuren auf Karte und auch nur mit dem Original-Logo, also nicht zum Film-Logo beispielsweise, aber auch da war bei Heritage Auctions, wenn du hinterher den Preis der Auktion auch noch mit draufrechnest und so, kommst du fast immer wieder plus minus 10 Euro.
So. Okay.
Ja, nachvollziehbar. Ja,
aber da ist es bei mir wesentlich einfacher, weil ich sammle zwar auch viel, aber ich sammle alles von Motu. Ich mache es umgedreht, ich sammle eigentlich fast alles bis auf Statuen.
Ja. Aber aktuell oder alt oder beides jetzt? Also wir wissen ja, du sammelst ja Vintage Masters auch, aber bist du dann auch, ja, und Commemorators auch noch und New Adventures auch noch und Princess of Power, warum nicht?
Ich sammle schon relativ viel, aber bei den Vintage-Sachen schaue ich momentan aktiv überhaupt nicht. Wenn da mal was kommt, das ich sehe, dann ja, aber das sind einfach, die Preise sind mir da teilweise nach wie vor noch zu heftig. ist ja bekannt, was ich noch brauche, diesen Twist Reader auf US-Karte und den Flying Fist Seaman auf US-Karte, aber die habe ich ja zumindest schon mal auf spanischer Karte, wo wir wieder bei den Varianten wären, aber die habe ich ja zumindest schon mal original verpackt, also da habe ich überhaupt keine Eile, da sehe ich es wieder, Gordon, irgendwann wird die Situation kommen oder die Möglichkeit, einen zu einem ja annehmbaren Preis zu sich zu besorgen. Und ich habe den Vorteil, ich kann ja dann die alten wieder weiterverkaufen. Also von dem her, da gleicht sich's wieder ein bisschen aus. Aber ansonsten hat Masterverse Origins sammle ich noch. Mega würde ich gerne sammeln, aber da kommt ja nichts mehr. Und aber das war's größtenteils. Mondo natürlich und hin und wieder mal da das ein oder andere Merchandise-Produkt, aber ansonsten reicht es aus meiner Sicht völlig aus, wenn ich jetzt die ganzen, ich finde ein paar Sachen, die der Gordon sammelt, gerade so Knock-Off-Lines, da war ich schon oft kurz davor, dass ich mal zuschlage, aber ich glaube, wenn man dann mal loslegt, das ist ja fast noch ein größeres Fass ohne Boden wie Masters of the Universe.
Ach komm, das kommt, irgendwann ist es da soweit. Dann hast du einen günstigen Deal irgendwo und oder Gordon hat irgendwas doppelt, das er günstig abgibt und dann bist du.
Ich habe ein paar doppelt. Ich habe ihm auch schon die Bilder geschickt. Noch wollte er nicht, aber das kommt. Ich kann schon warten.
kommt schon noch.
Großartig. Ach, ja, bei mir ist es ein bisschen komplizierter als bei Michael und sogar ein bisschen komplizierter fast als bei Gordon. Ich sammle ja über die Jahrzehnte hinweg Sachen, wobei ich gestehen muss, dass ich mittlerweile mit aktuellen Toylines außerhalb von Masters ziemlich aufgehört habe. Ab und zu hole ich was von den Spin Master Batman Figuren, aber von den kleinformatigen, nicht von diesen großen. Da hole ich ab und zu einen Charakter, wenn wieder ein cooler rauskommt. Und Entschuldigung, ansonsten muss ich jetzt gerade ein bisschen gucken. Ja, von der Turtles Retro-Kollektion, die jetzt gekommen war, habe ich mal ein paar Figuren geholt, bis ich gemerkt habe, dass sie an der Bemalung sparen. Ja, Qualität ist immer so eine Sache. Dafür hole ich aber von The Loyal Subjects gerne die Turtles-Figuren, die BST-AXN-Figuren. Die finde ich da teilweise echt geil. Vor allem, was das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach betrifft, weil ich ja, man weiß es ja, ich bin eine Cheap-Bitch und finde oft das Preis-Leistungs-Verhältnis von Action-Figuren für Erwachsene unverhältnismäßig. Deswegen habe ich halt mit ganz vielen Sachen aufgehört. Ich wollte eigentlich die Gargoyles von Necker holen, habe nach Goliath aber gesagt, nee, jetzt gehen die schon auf 40 Euro, es wird mir zu viel. Und ja, der Platz geht irgendwann aus. Deswegen konzentriere ich mich mittlerweile auf die Vervollständigung meiner anderen Sammlung. Und das ist halt, ich sammle jetzt im Moment nicht mehr aktiv New Adventures, Princess of Power und Moto Vintage, weil ich da eigentlich so ziemlich komplett bin, beziehungsweise bei Princess of Power fehlt mir noch vieles, bei Moto Vintage auch noch ein paar Kleinigkeiten, aber ja, ich hab keinen Bock, den Preis für einen Laser Power He-Man zu zahlen, den der aktuell kostet, oder für eine Spinuella. Und New Adventures bin ich relativ komplett. Da kann es eher mal sein bei diesen Sachen, dass ich mal was dazu hole, wenn mir irgendwas wieder unterkommt, was günstiger ist, in einem besseren Zustand, als ich habe. Oder zum Thema unserer Varianten, über die wir heute reden. Ich hatte als Kind einen französischen Trapjaw, wo die Bemalung am Helm schwarz war statt silbern. Da warte ich noch drauf, mal irgendwo für einen günstigen Preis mal einzukriegen. Und ansonsten bin ich sehr stark aber auf andere Sachen noch fokussiert, vor allem 90er-Jahre-Sachen versuche ich im Moment ein bisschen mir immer was zuzulegen, die nicht so hundertprozentig im Fokus stehen, so die DC und Marvel-Toys. Zum Beispiel, wenn jemand ein Fantastic Four Galactus noch irgendwo günstig liegen hat, meldet euch mal bei mir. oder andere Figuren auch. Ich habe da zwar schon ziemlich viele, aber sowas wie ein Mole Man fehlt mir noch. Da versuche ich immer wieder was zu machen. Spider-Man, Fantastic Four, Iron Man, die ganzen 90er-Jahre-Sachen halt. Marvel Legends habe ich mittlerweile auch aufgehört, eben aus Platz- und Kostengründen. Genauso wie G.I. Joe. Da hatte ich lustigerweise die Movie-Toyline gehabt, aber ja, sowas wie Batman-Figuren aus den 90ern sind dann halt auch was Interessantes bei mir. Playmobil habe ich auch aufgehört. Die Ghostbusters-Playmobil-Sachen habe ich geholt und mit Scooby-Doo angefangen und habe dann aber auch eben aufgehört. Also daran merkt man schon, es ist einfach sehr viel Zeug. Und Gordon, du kennst das Thema auch, wenn es dann noch um so Sachen wie Monster in my Pocket geht, da könntest du ja auch eskalieren mit Farbvarianten. Wenn's
was heißt ja. Die eskalieren? Ach so, ja, hab ich
ja. Ja, das ist der helle Wahnsinn. Ja, und weil gerade die...
Ich habe auch gefragt, keine Wrestler mehr?
Die Frage kam gerade, richtig. Also doch, Hasbro Wrestler auch, aber das sind halt alles so Sachen, genauso wie Mask auch oder Bravestar. Bei Bravestar kennt man ja mittlerweile auch die Preise, warte ich eigentlich immer. Also ich kann fünfmal an einer Wrestling-Figur, Bret Hart zum Beispiel fehlt mir noch, oder ein Razor Ramon, die kosten mir meistens irgendwo zu viel. Da kann ich 10-mal dran vorbeilaufen, bis es mich irgendwann doch kickt oder der Preis stimmt. Aber ja, die sind auch bei mir hier nebenan noch dran, und ansonsten natürlich die aktuellen Masters und die Turtles of Grayskull Figuren sind bei mir noch dabei. Gott, jetzt habe ich am längsten von uns allen wieder geschwafelt. Verdammt nochmal. Aber ihr merkt es halt, wenn man die Frage hat, was wir so sammeln, gerade bei Gordon und mir, ein bisschen komplizierter. Gordon, die Frage hast du gerade eingeblendet. Star Wars Sammler im Quartett?
Ja. Ich sammle tatsächlich die Vintage Toy Line, allerdings in diesem Falle mal nicht auf Karte, weil ich habe tatsächlich ein paar Figuren auf Karte, gerade natürlich auch den Weequay, weil das halt meine allererste Actionfigur war. Ich habe meinen allerersten Weequay tatsächlich jetzt hier mittlerweile im Zimmer im Regal stehen, zusammen mit allen möglichen anderen losen Figuren, die ich habe. Und an denen arbeite ich jetzt gerade. Ich habe mir nämlich jetzt mal das Ziel gesetzt, meine Vintage-Star Wars-Sammlung zumindest lose vervollzuständigen und dann hier im Regal zu haben.
Um wieder zum Thema zu kommen, sammelst du dann auch Varianten?
Bei
Vinyl Tape?
Bei Star Wars ist natürlich wieder so eine Sache, Vinyl Cape Java, ja. Wunderbar. Ja, das ist auch wieder so ein Ding. Ne? Ja, cool, da habe ich dann eine Java-Figur lose für 1.000 Euro gekauft. Ja. Nee, also Varianten, da werde ich wahrscheinlich auch nur so ein, zwei gängige Varianten dann nehmen. Also vielleicht hier Big Head und Small Head Han Solo aus der ersten Line oder sowas, aber der Rest, das interessiert mich dann auch nicht so, wenn es denn darum geht, irgendwie, oh ja, es gibt eine Boba Fett-Variante, wo er nur den Halbmond auf dem Arm hat. Ja, wow.
So wie der Mond von Kamala bei den WWF-Wrestlern.
Ja, wobei, den würde ich mir schon noch hinstellen. Aber Mann.
Du, wenn ich den jetzt in der Flohmarktkiste fände, auch.
Ja. Beim Boba Fett bleibst du dann lieber beim Rocket-Firing Boba Fett, oder Gordon?
Eben, ich will ja das Action-Feature.
Richtig. Ja, Star Wars ist bei mir tatsächlich nicht aktiv gerade. Also die Black Series, die großen 6-Zoll-Figuren, habe ich von Anfang an nicht gestartet, weil ich gewusst habe, wie das sonst enden würde. Die 3-3-Viertel-Zoll-Figuren habe ich lange gesammelt, habt jetzt leider alle in Kisten, bis auf zwei Fahrzeuge. Die große Slave One habe ich noch bei mir auf meinem AT-AT-Walker, die ich seit den 90er Jahren habe, stehen. Und ja, Langzeithörer oder Zuschauer wissen es ja, der AT-AT-Walker stand ja lange Zeit bei mir im Hintergrund. Den habe ich dann sogar mitgenommen bei unserem ersten Live-Quartett. Da habe ich dann just den Blaster von dem Snowtrooper dort verloren. Ah, diese Traumata. Aber ja, also Star Wars ist ja auch schon ein Riesenthema. Da habe ich mich dann einfach irgendwann rausgenommen. Man kennt das Thema ja auch, weil so viele Leute, wie sich immer beschweren, oh, jetzt kommt schon wieder ein He-Man und jetzt kommt der Trollfixte in dem Look. Ja, bei Star Wars kommt ja auch alle 2 Monate ein neuer Darth Vader raus und sowas. Ja, und
absolut.
Da habe ich mich irgendwann rausgenommen, als ich dann einen 3-3-Viertel-Zoll Darth Vader mit abnehmbarem Helm hatte, der mir richtig gut gefallen hat. Auch da schließe ich nicht aus, dass ich mir irgendwann nochmal einen schönen Boba Fett irgendwo hole für meine Slave One. Aber ja, irgendwo muss man ja seine Grenzen ziehen, oder?
Ja, ich habe das ja auch nie auf irgendwas irgendwie bezogen, auch bei 2000X. Mich haben die bemalten Varianten halt genervt, weil es Varianten sind, nicht weil es Masters ist, ne? Also mir ging das auch damals bei den Turtles, mir ging es schon als Teenager bei den Turtles auf den Sack. Ja, und wenn du das dann schon denkst, so ja, okay, so ich bin jetzt irgendwie 12 und sammel die noch und dann kommt hier irgendwie, was hatten wir gestern, was mir gestern wieder eingefallen hier, Clown Michelangelo? Party Clown Michelangelo gab's damals?
Really? Kaputt. Ja. Oh. Wobei ich halt Varianten durchaus mag. Ich habe da mich neulich mit jemandem mal unterhalten über die Batman-Varianten, die auch teilweise total psychedelisch und crazy in den 90er Jahren schon waren, total eskaliert sind. Da gibt es aber dann auch so von den Batman-Filmen-Varianten, die ich einfach irgendwie geil finde. Auch so eine Mr. Freeze-Variante von Batman und Robin, die gar nichts mit dem Film zu tun hat, ich aber rein optisch geil finde.
Ja.
das ist halt immer so das Problem. Ich wünschte, ich könnte da so konsequent wie Gordon sein. Dann wäre meine Sammlung wahrscheinlich auch noch ein bisschen reduzierter. Mein einziger Vorteil ist, dass ich auspacke, während Gordon seine OVP-Sachen irgendwo bunkern muss.
Ja.
Ganz schrecklich. Wir reden aber bei uns auch, liebe Hörer, öfter mal über andere Toylines auch. Kürzlich haben wir noch über den Original 70er Jahre Jabba the Hutt geredet, der da wie in einem kleinen Set gekommen ist, den wir alle irgendwie geil fanden und sowas. Also, wenn es darum gehen würde, über Nicht-Masters Toylines zu reden, da wären zumindest Gordon und ich so richtig dick dabei. Und den Michael würden wir dann wahrscheinlich auch noch mit irgendwas wieder anstecken. Der muss dann seinen Nordflügel ausbauen danach.
Das stimmt, ne?
Aber Michael, du hast ja auch noch was ganz anderes, nachdem du ja dich auf Masters so sehr konzentrierst du dich ja nicht nur auf Toys, sondern auch mal auf Magazine, habe ich gehört. Du bist nämlich in einem Magazin vorhanden, wo du interviewt wurdest, richtig?
Genau, kann dich gleich mal hier reinhalten. Das neue Mundo Masters Magazin finde ich ziemlich hochwertig gemacht. Das ist jetzt die 14. Ausgabe. Das sind so Spanier, die dann auch einen Podcast haben, auf Spanisch natürlich alles. Und das Magazin bestelle ich schon von Anfang an, weil ich es gut gemacht finde. Und mit dem Google-Übersetzer kann man es auch gut lesen. Und da wurde ich eben jetzt interviewt und Sammlung abgedruckt. Die haben so eine neue Rubrik, Collectors Corner. Und ich schreibe öfters mit dem Fernando Sage, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, auf Instagram, und dann hat er mich eben angeschrieben, ob ich da Lust hätte, mal mitzumachen oder mich abbilden zu lassen, und gesagt, ja, wieso nicht? Und da haben sie, finde ich, einen ganz schönen Artikel gemacht, und ist schon irgendwie abgefahren, wenn man dann da selbst sich in dieser Zeitung sieht oder in dieser Zeitschrift, aber die ist halt, finde ich, relativ hochwertig. Und das Coole ist, zufälligerweise ist auch ein Riesenartikel über Webstore drin.
Zufall, ja, klar, wissen wir schon.
Nö, aber fand ich nett und schön da drin vertreten zu sein. Die waren, zumindest ein Teil von denen waren auch auf der Grayskull-Con letztes Jahr. Zusammen mit dem Axel Jimenez, soweit ich mich erinnern kann, die sind mit dem da rumgetourt und echt nette Kerle und machen, finde ich, ein schönes Magazin.
Ah, die waren das. Ich hatte keine Ahnung, wer das war. Ich dachte, das sind einfach irgendwelche Leute, aber.
Nö, die sind von dem Magazin. Nett,
muss man schon sagen.
Ja.
Sehr gut, ja, dann wird es Zeit, dass du auch noch im Welt der Meister Magazin auftauchst, Michael, wo du alle deine Varianten präsentierst, die wir heute hier.
Das sind nicht viele,
Ach so, du hast gar nicht so viele. Ah ja, okay. Gut, dann aber, jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde geschwafelt, jetzt müssen wir doch mal ein bisschen weitermachen, nämlich mit unseren Hörerfragen. Und wir haben heute, glaube ich, ja, es sind 4 Fragen dabei. Helle Wahnsinn. Die erste Frage ist zumindest schon mal eine kurze vorzulesen. Die kommt von Motusalem. Geiler Name. Hallo, liebes Quartett. Habt ihr jeweils eine Origin-Story irgendeines Charakters, die ihr besonders gelungen findet? Grüße in die Runde.
Dann steige ich doch gleich mal ein. Eine Story, die mir schon immer gut gefallen hat, und zwar eigentlich in sämtlichen Kanons, ist die von Trapjaw beziehungsweise Cronus, also damals schon in den Hörspielen mit Waffenmeister Jaw, also relativ brutal, ja, mit der Rückblende im Hörspiel, wo Orko das erzählt. Ich glaube, Ebene der Ewigkeit war es, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Genau. Und was ich dann halt richtig gut fand, war die Aufbereitung im 2000X, gerade auch in dem generell die Icons of Evil Comics fand ich sehr cool. Also diese Spin-off-Serie der Comics, in denen einfach so Hintergrundgeschichten zu Triclops, Merman, Beastman und eben Trapjaw erzählt wurden, und auch die Hintergrundgeschichte eben mit Cronus und wie Cronus zu Trapjaw dann wurde, auch relativ brutal dargestellt da. Und ich Trapjaw ist jetzt kein Randcharakter, aber ich mag generell auch gerne so Hintergrundgeschichten zu Randcharakteren. Deswegen finde ich auch den 2000X-Cartoon so großartig, haben wir ja auch schon öfters hier angesprochen, weil halt da auch Hintergrundgeschichten zu Stinkor, zu Two-Bad und so weiter mal dabei waren, die ich einfach echt gut gemacht finde. Gibt mit Sicherheit auch die ein oder andere bei den Classics-Bios, aber wirklich mit Einschränkungen, was ich ganz spannend finde, aber so grundsätzlich, glaube ich, ist da echt Trapjaw und Cronus, also diese Hintergrundgeschichte, bei mir ganz weit vorne.
Ja, also dem kann ich mich eigentlich ziemlich anschließen. Ich finde die beiden auch ziemlich gut, welche mich seit der Kindheit immer noch begleitet. Und da wird mir Sepp sicherlich zustimmen, ist natürlich die Entstehungsgeschichte von Dragstore. Weil ich die Idee tatsächlich echt gut fand, da diesen Bauern irgendwie zu nehmen und dann in diese Maschine. Und dadurch wird er dann sozusagen verwandelt und keine Ahnung. Das fand ich, ja, wie gesagt, eben so aus meiner Kindheitstagen. Das war einfach so ein Image, das ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben und fand dann tatsächlich auch die Sache ganz gut.
Ah, auf die wäre ich jetzt tatsächlich gar nicht direkt gekommen, aber das ist halt eines der Beispiele, von denen ich sage, ja, das ist auch eine coole Origin-Geschichte gewesen. Michael hat es schon ein bisschen angesprochen, wenn man jetzt bei den über 200 Moto Classics Biografien rumwühlen würde, da gäbe es mit Sicherheit neben vielen, die ich nicht so geil finde, auch etliche, die ich cool fand. Da würde mir als erstes die von Scareglow einfallen. Das fand ich war eine der gelungensten dabei. Aber genauso, das ist irgendwie witzig bei Trapjoy, die ganzen Origin-Geschichten, ob Hörspiel oder 2000X, bei dem kann man irgendwie nie richtig was verkehrt machen, habe ich irgendwie den Eindruck. Für mich persönlich sind natürlich die Hörspiel-Origins immer sehr spannend bis heute. Ganz klar, ist nostalgiebeladen. Mir hat immer die etwas geheimnisvolle Herkunftsgeschichte von Many Faces gefallen, die auch irgendwie über die Folgen hinweg so ein bisschen aufgebaut wurde, bis man dann erfahren hat, der wurde von diesem Cotania da so verwandelt. Aber wenn es die eine gab, als ich die Frage gelesen habe, die mir immer sofort einfällt, auch natürlich nostalgiebezogen, aber die Hörspiel-Origin-Geschichte von Skeletor finde ich einfach ultra geil. Wenn man sich das mal vorstellt, Skeletor, das personifizierte Böse einer gesamten Rasse, das ist so geil, und wird dann von dieser Rasse selbst in die Zeit weggeschickt, damit die den loswerden und damit ihr Böses losbekommen und so. Und damit haben sie eigentlich die größte Bedrohung für Eternia und das Universum damit geschaffen. Ich finde es einfach mega geil. Und ich mag auch die Version von Skeletor, der ja ursprünglich mal Keldor gewesen ist, aber halt der Erzfeind He-Man als personifizierte Bösartigkeit finde ich halt absolut unschlagbar. Finde ich richtig geil.
Kleine Ergänzung noch, weil es der Gordon ja schon angesprochen hat, die fand ich auch immer generell sehr gut, diese Geschichten zu den Horde-Charakteren, weil Hordak ja doch relativ gewütet hat und viele Leute umgebaut hat, so wie Extender auch, die fand ich auch super, allein das Minicomic. Ja. Gibt es ja auch im UK-Comic noch die Geschichte, da war glaube ich ja der Dragstore und der Extender irgendwie so Freunde und wurden dann gefangen genommen und das wurde dann, glaube ich, auch bei den Classics waren, wieder
auf der Dragstore und Snoutspout.
Waren es Dragstore? Kann auch sein.
Ich meine, es waren Dragstore und Snoutspout.
Irgendwie Vader.
Es kann auch Extender sein, nicht, dass ich jetzt wieder sowas wie mit Strobo hier anfange. also, liebe Hörer, wenn ihr es genau wisst, schreibt es in die Kommentare. Genauso im Übrigen mit allen anderen Sachen. Ich weiß, wir haben manchmal nicht alles genau richtig. Das passiert halt. Wir sind hier live und wir sind nicht auf jedes Detail hundertprozentig vorbereitet. Wenn euch mal irgendwas auffällt, das war aber nicht ganz richtig, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Oh, da haben die was verwechselt. Ist wirklich keine böse Absicht von uns. Und so erfahren wir alle immer mehr und wissen dann am Ende mehr.
Aber was... Absolut korrekt, aber was definitiv passiert ist, ist, dass Hordak die umgebaut hat und das fand ich immer als Kind schon irgendwie, hat ein bedrohliches Szenario geschaffen, dass Hordak da an Menschen rumexperimentiert und irgendwelche Monster schafft und fand ich schon immer irgendwie spannend. Nur kurze Ergänzung noch.
Sehr gut.
Ja, dann gehen wir zur nächsten Frage und die ist sehr, im Gegensatz zu der ersten sehr lang vom Oliver. Und zwar, liebes Quartett, ich verfolge eure Sendungen sehr gern. Diese sind kurzweilig und informativ. Danke. Zu meinen Favoriten gehören unter anderem eure Hörspiel-Episoden. Fans wundern sich ja öfter, warum Hordak in das ewige Feuer bereits unabhängig von Skeletor operiert, in den letzten Folgen aber wieder an dessen Seite kämpft, beziehungsweise diesem wieder untergeordnet ist. Ganz so, als hätte es das ewige Feuer nicht gegeben. meine Theorie dazu. Autor H.G. Francis plante mit dieser Folge Hordak und die Horde bereits zu einer eigenen Fraktion zu machen, wie man das aus den anderen Medien ja kannte. Allerdings nahte dann aufgrund sinkender Verkaufszahlen der Spielzeuge und der Hörspiele relativ unvermittelt das Masters Ende. Und so wurde das ewige Feuer vorgezogen, damit die Mehrteiler den Hörspielabschluss bilden konnten. Das Motiv mit Mehrteilern konnte man am Abschluss nochmal abcashen und die verbliebenen Hörer, die wissen wollten, wie es nach den jeweiligen Cliffhangern weiterging, ein paar extra Folgen lang bei der Stange halten. Außerdem ist ein episches, sozusagen abgeschlossenes Ende auch würdiger als eines, in dem eine neue Entwicklung aufkommt, die dann aber nicht mehr weiterverfolgt werden kann. Spannend wäre die Frage, ob die Skripts zu den Mehrteilern bereits davor existierten oder Francis extra noch damit beauftragt wurde. Um Sepp zu zitieren, wie seht ihr das? Ist es plausibel, dass es nach das ewige Feuer eigentlich mit der Horde als eigener Fraktion hätte weitergehen sollen und das Masters Ende dazwischen kam? Schöne Grüße aus Wien und macht weiter so.
Ja, eine lange Frage, kurze Antwort, nein. Ja,
dann geht's zur nächsten Frage.
Also.
Um es nur mal kurz zu umreißen, als das ewige Feuer geschrieben wurde, war noch nicht klar, dass die Serie zu Ende geht. Wir wissen heute, dass H.G. Francis sogar an weiteren Hörspielen eigentlich schon am Arbeiten war, als das Ende der Hörspielserie relativ spontan beschlossen wurde, weil die Verkaufszahlen für die damalige Zeit, für heute wären es geile Verkaufszahlen für die damalige Zeit, aber waren sie relativ niedrig und dann wurde gesagt, na okay, das lohnt sich jetzt nicht so ganz für uns, lass mal's gut sein. Und das legt natürlich nahe, dass H.G. Francis da auch nicht irgendwas mit der Horde geplant hatte, sondern das eher so, natürlich wird ihm klar gewesen sein, anderen Medien ist Hordak unabhängig und er hat es ja auch immer in den Folgen ein bisschen reingebracht, dass der Lehrmeister eigentlich so ein bisschen Hintergrund gerne gestichelt hat und so und das hat er da natürlich ein bisschen weiter rausgebracht. Wir wissen nicht, ob H.G. Francis irgendwann Skripte geschrieben hätte, wo die Horde sich komplett von Skeletor lossagt, aber es war definitiv nicht im Zusammenhang mit dem Ende der Masters-Hörspielreihe gewesen, dass in das ewige Feuer Hordak mal sein eigenes Süppchen gekocht hat.
Kann ich eigentlich nichts mehr ergänzen. Denkst du auch nicht, Gordon, oder? Dann nehmen wir gleich mit der nächsten Frage los, oder? Okay, und zwar die ist vom Louis. Hallo, liebes himanisches Quartett. Ist euch bekannt, warum der Filmation-Cartoon ausgerechnet unter dem Titel Im Tal der Macht im deutschen Fernsehen lief? Und um welches Tal soll es überhaupt gehen? Oder versucht man so der Debatte um die damals nicht unumstrittenen Spielzeuge zu entgehen, indem man Masters of the Universe unterschlug? In meinen Ohren klingt im Tal der Macht schon vergleichsweise friedfertig und weckt eher idyllische Bilder. Wie geht es euch damit? Euch vielen Dank im Voraus sowie liebe Grüße und auch Genesungswünsche an Manuel.
Ja, ich glaube, wir hatten diese Frage schon mal oder wir haben es zumindest mal erwähnt, als wir über den Filmation-Cartoon gesprochen hatten.
Ja, es ist der Art vor, keine Ahnung, 4 Jahren oder so.
Ich glaube, das war zu dem DVD-Release, oder Blu-ray-Release. Es kam nochmal diese extra Variante dieser extra limitierte Edition der Serie raus. Plyon, genau. So, dabei glaube ich also da könntest du natürlich auch nochmal reingucken. Louis, ja, weil in der Episode, wo wir über die Player und DVDs reden, da reden wir sehr viel über den Filmation Cartoon, da kannst du auch reingucken. Um das jetzt kurz einfach nur mal zu beantworten, ich bin mir relativ sicher, dass Sepp die Frage da beantwortet hat, warum das Ganze im Tal der Macht hieß, nämlich weil eine der ersten Folgen im Tal der Macht hieß und warum Premiere jetzt genau diesen Untertitel ausgewählt hat, das wissen wir bis heute nicht. Hat noch keiner tatsächlich rausgefunden, aber es ist sehr wahrscheinlich so, dass das dann einfach der Untertitel war, der halt mit übernommen wurde. Und ich weiß, ich hatte da jetzt nicht so das idyllische Bild im Kopf, wenn ich im Tal der Macht gehört habe. Ich sehe eigentlich auch immer eher dann dieses Ding, als es auf Tele 5 kam und wenn dann im Tal der Macht da stand, sehe ich eigentlich immer diese ja, weiß nicht, lila Steine, die da so im Hintergrund gezeichnet waren. Also Idylle, ja, nö. Also nicht bei mir zumindest.
Na ja, gut, das ist halt sowas, also sagen wir mal so, He-Man, ich habe die Macht, ich habe die Zauberkraft, I have the power, und dann kommt the Valley of Power. Vielleicht hat sich bei Tele5 jemand gedacht, ach, das passt doch ganz gut und klingt irgendwie cooler, als wenn der He-Man at the Masters of the Universe steht. Wie Gordon gesagt hat, wir wissen nicht, warum bei Premiere das ausgesucht wurde, aber es gab eben eine Folge namens Valley of Power, Tal der Macht, und wahrscheinlich ist dann irgendjemand bei Premiere dadurch darauf den Trichter gekommen, ach ja, das klingt doch aus welchen Gründen auch immer ganz gut. Ja, wir sind schon fast durch, fällt mir gerade auf. Wir haben schon 3 Fragen beantwortet, obwohl eine so lange war. Aber die letzte haben wir noch für heute. Die kommt von Markus. Als leidenschaftlicher Trading Card Sammler frage ich mich, ob Mattel nicht in Erwägung ziehen könnte, Moto Trading Cards zu produzieren. Es muss ja kein Spiel à la Pokémon oder Lorcana sein. Reine Sammelkarten wie aus dem Sportbereich würden ja ausreichen. Ich sehe da einen riesengroßen, stetig wachsenden Markt, und das Motoverse ist mittlerweile doch so groß, dass es an Quantität nicht mangeln sollte. Das müsste für Mattel doch rein wirtschaftlich ein Sahneinvestment sein. Oder wie seht ihr das? Michael?
Ich würde es tatsächlich ganz cool finden mit diesen Trading Cards. Keine Ahnung, warum sie es nicht rausbringen. Ich meine, sie bringen ja verschiedene Spiele, wie auch in der Frage angesprochen. Zum Beispiel Uno gibt es ja 2 verschiedene Varianten schon. Früher gab es teilweise Quartetts. Das sind jetzt keine Trading Cards, aber es geht so ein bisschen in diese Richtung. Müsste ich direkt an die Quartetts vom Simon Eckert denken, der ja da schon etliche gemalt hat, auch mit seinem großartigen Stil, und der hat ja da hunderte von Karten schon gemalt mit irgendwie, ja, wie so ein Quartett halt, mit Kräften, und man kann dann gegeneinander, glaube ich, wirklich spielen, und einfach mal bei ihm schauen auf der Instagram-Seite. Ich glaube, die verkauft er auch noch. Er hat sie zumindest immer auf der GrayscaleCon und bei den ganzen Events dabei gehabt. Und die finde ich eigentlich.
Der Ken Coleman, der hat doch auch solche Karten.
Genau.
Der macht nur nicht als Spiel.
Genau, der macht das auch, und das ist ja sind natürlich in dem Sinn Fanprojekte. Gordon hält in die Kamera. Sind natürlich Fanprojekte, aber da der Simon Eckert zumindest ein offizieller Mattel-Künstler ist, hat schon irgendwie so einen halboffiziellen Charakter. Ist natürlich nicht über Mattel released, aber ist zumindest, finde ich, eine gute Alternative. Aber ja, ich wäre dabei, wenn über Mattel Creations so Trading Cards kommen würden. Würde ich echt ganz cool finden, so als kleines Goodie, die man so also dazu bestellen kann, wenn für ein paar Dollar, wo man danach tauschen kann, wäre ich dabei.
Ja, toll. Und dann sind wir unseren Namen los, weil das Ding von Mattel dann das himanische Quartett heißt.
Da haben wir das Trademark. Keine Angst.
Ja, vielleicht müssen wir es machen, dass wir es dann irgendwie markenrechtlich eintragen. Aber das ist ja auch wieder so Quatsch für sich, wenn man sowas macht. Aber egal. Ich weiß nicht, ich bin im Trading-Karten-Thema irgendwie so gar nicht drin. Ich weiß, dass Pokémon ja nach wie vor zentnerweise Zeug rausbringt und bigger than ever ist, und man da, ich glaube, was ist es, Fantasy Strong Vision, die einen eigenen Mitarbeiter nur für das Thema schon beschäftigen oder so. Vielleicht erzähle ich es jetzt auch übertrieben, aber es macht halt schon was aus, da kann man gutes Business mitmachen. Ich bin selber auch von der Hinsicht her etwas erstaunt, dass Mattel noch nichts dabei gemacht hat. Ich meine, wir haben Karten, nämlich Uno-Karten, was halt ja innerhalb von Mattels Metier ist. Vielleicht verstehen sie von anderen Kartenspielen zu wenig, und reine Sammelkarten ist dann vielleicht auch nicht so interessant. Ich weiß es nicht. Ich habe früher die Wrestling-Sammelkarten super geil gefunden, und wenn heute was im Laden stehen würde, würde ich es bestimmt auch kaufen. Aber ich muss auch zugeben, dass das für mich auch sehr stark von der Optik abhängen würde. Es gibt, wie wir schon gesagt haben, eben vom Ken Coleman und vom Simon Eckert jeweils Sammelkarten, und die haben zum Beispiel 2 unterschiedliche Stile. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn jetzt offizielle Karten rauskämen, die würden aussehen wie die Origins Mini-Comics, dann würde ich, glaube ich, das Kotzen kriegen. Aber wenn die halt in die Richtung vom Ken Coleman und vom Simon Eckert wären, dann fände ich das natürlich noch deutlich besser. Also Wäre dann für mich persönlich die Frage, wie es dann aussieht, aber grundlegend, ja, why not? Scheinbar scheint Mattel da aber nicht so interessiert zu sein oder geht damit hausieren und es hat noch keiner angebissen. Ja, Michael und Gordon nicken. Damit sind wir mit unseren heutigen Hörerfragen zu Ende. Und tatsächlich, ich habe jetzt die Hörerfragen bei uns aus dem Mail-Ordner abgearbeitet. Also könnt ihr wieder neue an uns schicken an quartett@planeteternia.de. Ich überlege auch immer noch, wir müssten eigentlich das quartett@planeteternia.de, also mit dem @-Zeichen als Teil von Quartett mal machen, aber ja, das ist nur der schlechte Wortspielfreund von mir dabei, der das geil findet. Also schickt an quartett@planeteternia.de und damit kommen wir zu unserem News-Teil der heutigen Folge. Wir müssen jetzt noch Gas geben und deswegen müssen wir mal wieder über Trapjaw reden. Und zwar nicht über einen, sondern über zwei. Von Mondo mal wieder, da wird sich der Michael freuen, gab's wieder einen Trapjaw, der mittlerweile dritte Mondo-Trapjaw sogar. Dieses Mal im Minicomic-Design als BBTS-Exclusive erschienen und war auch relativ schnell ausverkauft. Und zugleich gibt es auch eine Filmation-Variante der Trapjaw Maquette von Tweeterhead. Gordon blendet es bei uns gerade ein. Und wir haben schon im Vorfeld drüber geredet, aber Michael, für unsere Hörer, was sagst du?
Also dann lege ich mal los mit dem Tweeterhead-Trapjaw. Ich glaube, habe ich es heute gesehen, also wir nehmen jetzt heute am, was ist denn heute, das ist der 26. auf, da hat Tweeterhead gepostet, dass noch irgendwie 8 Stück da sind von dem. Der ist ja, glaube ich, sehr, sehr streng limitiert. Ich glaube, auf 100 Stück nur, wenn mich nicht alles täuscht. Aber auf alle Fälle sehr, sehr gering.
Der Mondo Trapjaw?
Nö, der Tweeterhead.
Tweeterhead. Ah, ich wollte gerade sagen, der Mondo war nämlich höher limitiert.
Der war 1000, der Mondo. Mhm. Und der Tweeterhead, den finde ich optisch wirklich richtig gelungen, sieht top aus, aber Statuen sammle ich ja nicht. Der Matthias sammelt die ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er sich den auch noch bestellt hat. Aber ja, da wird's gerade eingeblendet, 100 Stück. Aber ich finde, der sieht großartig aus, schaue ich mir auch gerne an, aber sammle ich nicht. Mondo sammle ich im Prinzip, aber das habe ich letztes Mal schon gesagt, da muss ich leider, wirklich in diesem Fall leider, einfach habe ich ihn nicht gekauft. Das ist jetzt ein neuer Vertriebsweg über BBTS, finde ich eigentlich ganz spannend. Aber es ist einfach zu viel, da kommt zu viel in kurzer Zeit raus, da kommt man einfach nicht mehr mit. Ich mag total diese Mini-Comic-Variante von Trapjaw, der sieht auch großartig aus, finde ich. Trapjaw, Mono-Trapjaw mag ich sowieso total, aber ja, es ist einfach zu viel und man weiß ja, es kommt ja auch noch mehr und irgendwo muss es dann halt auch mal gut sein, weil es sind ja nicht nur die $250, die man dann da zahlt. Man zahlt noch den Versand, dann kommt noch Zoll dazu oder Einfuhrumsatzsteuer. Und das ist, dann ist man doch immer über 300 Euro. Und wenn die gefühlt im Monatstakt irgendwelche Figuren und Varianten raus haben, ja, muss ich einfach sagen, nö, das ist dann zu viel, weil wir haben es ja heute schon angesprochen, ich sammle ja, wenn ich jetzt nur Mondo sammeln würde, dann würde ich es mir kaufen wahrscheinlich, aber ich sammle ja noch sämtliche andere Sachen von Moto, also gefällt mir total gut, beides, Trapjaw geht einfach auch immer und ja, musste leider passen.
Der Wahnsinn. Aber Michael, wenn du schon bei Trapjaw gepasst hast und ich weiß, Gordon kauft dir weder die Tweeterhead-Statue noch die Mondo-Figur, ich hab Trapjaw gekauft.
Yeah! Filmation!
Ja, der Cartoon Collection Trapjaw, den habe ich gekauft. Naja, das ist in meinem Budget gewesen.
Ja, aber dir gefällt aber mit Sicherheit gefallen dir die Figuren auch, oder? Es ist halt einfach außerhalb des Budgets.
Ja, absolut. Ich finde es ja auch immer geil. Ich habe es gerade wieder gelesen, auf der Comic Convention in Wien wird es wieder eine Sideshow-Ausstellung geben oder Tweeterhead Sideshow-Ausstellung mit den Statuen. Sehr geil. Die haben wir auf der QuaskaCon auch gehabt, diese Ausstellung. Und da wurde ich von den Statuen deutlich mehr überzeugt als von den Bildern. Ich weiß nicht warum. In live gefallen mir die Dinger deutlich besser als auf den doch schon eigentlich guten Fotos. Der Mondo Trapjaw, den finde ich irgendwie richtig, richtig der Knaller. Ich mag das vor allem auch, dass seine Haut natürlich so einen leichten grünen Stich hat, aber doch letzten Endes gelb ist. Klar, es gibt ein paar kleine Workarounds dabei, aber ich bin doch schon sehr positiv überrascht gewesen, wie gut der in dieser Umsetzung dann aussieht. Okay, man muss es halt wirklich sagen, es gibt wirklich wenige Trapjaws, bei denen jemals es jemand verbocken konnte. Irgendwie dieser Charakter, der bietet sich so perfekt für alle Farben, Formen und Größen scheinbar an. Der sieht irgendwie immer geil aus. Aber bei dem Mondo Trapjaw habe ich mir schon wieder gedacht, Gott sei Dank habe ich nicht bei dem Deluxe-Siemens spätestens angefangen, da zu kaufen. Sonst hätte ich da schon wieder gestanden, hätte dem Manuel schon wieder voll geheult. Oh, guck mal, der Trapjaw ist auch geil, aber ich habe schon die anderen beiden. Gott sei Dank, dass es nicht so ist. Ich gönne jedem seine komplette Mondo-Sammlung. Ich finde es durchaus beeindruckend. Aber es ist immer wieder krass, wie schwer die es mir letzten Endes machen, dann zu verzichten. Ich bin immer glücklich, Michael, wenn du schon wieder von irgendwas erzählst, wie, es ist das kaputt gegangen oder das hat gefehlt, wo ich mir denke, okay, den Stress erspare ich mir jetzt, indem ich gar nicht kaufe. Das ist so mein Trostpflaster bei Mondo.
Aha, ja. Du freust dich also, dass die Sachen kaputt gehen, was?
Nur nicht für Michael oder jemand, nur für mich persönlich, weil es mir leichter macht, drauf zu verzichten.
Ach, wobei, so viel geht eigentlich nicht kaputt. Es gibt natürlich, gab es die ein oder andere Qualitätsmängel, aber die wurden eigentlich, finde ich, ziemlich gut von Mondo dann gehandelt. Da gab es Ersatzbuddies. Beim Beastman war ja bei meinem Kopf irgendwie, wo man den Pin draufsteckt, irgendwie so eine zusätzliche, so ein überschüssiges Plastik. Die haben anstandslos sofort einen neuen Kopf geschickt. Der war innerhalb von, glaube ich, 10 Tagen da. Also die haben echt einen super Kundenservice. Aber ja, haben wir schon häufig drüber geredet. Es sollte natürlich nicht in dieser Preisklasse vorkommen, dass da so Qualitätsmängel gibt. Aber das ist einfach so. Eternia, man sieht es vielleicht, steht immer noch im Karton hinter mir. Ich habe, weil gerade die Frage kam, ich muss mir da noch was überlegen. Ob ich sie nicht doch irgendwie, ich habe es mir tatsächlich schon überlegt, ich habe noch einen freien Spot an der Decke, ob ich mir die Upside Down irgendwie so ranmache, aber ja, mal gucken. Boah.
Ich würde das dermaßen ich würde das dermaßen feiern, so live DHQ, du redest gerade in dem Moment hinter dir so rums. Und das kommt so, ach ja, ich habe ja noch einen im Keller.
Ja.
Oh, krass. Im Übrigen, bei Eternia, meins habe ich immer noch nicht, werde ich auch noch nicht so schnell kriegen. Das ist nämlich zu Manuel geliefert worden. Den kann ich so schnell noch nicht besuchen. Ich hatte mir tatsächlich überlegt, wenn ich den jetzt hätte besuchen können, ich hätte es natürlich ausgepackt, dann hätte ich am liebsten so dieses Schienensystem um mich drumherum und meinen Sessel hier gebaut, dass es von der Decke runterhängt und die ganze Zeit während der Sendung diese Schienenbahn um mich drumherum fährt, bis ich mal ernsthaft drüber nachgedacht habe, wie das machbar ist, und das war mir dann doch ein bisschen zu aufwendig im Gedanken. Ja. Alles Sepp, für die Zuschauer.
Sepp, der neue Central Tower.
Ja. Ja, genau. 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 Ich könnte den neuen Viper Tower ja machen, indem ich dann die ganze Zeit meinen Kopf so hin und her bewege, wie dieses Schlangenperiskop.
Und dann so noch.
Ich glaube, ja, es ist tatsächlich einfacher, dass du dir wirklich eine alte Straxbahn von eBay holst und damit das Ding hochbaust.
Boah! Also, ich weiß, wir schweifen heute ziemlich viel vom Motor ab, aber wie geil war denn diese Carrera-Straxbahn mit diesen futuristischen Autos und den Monsterfelsen, die dann runtergefallen sind und so.
Ja, Hammer.
Fand ich absolut legendär.
Ja.
Mein Gott, wir müssen mit den News weitermachen. Also, von Trapjaw kommen wir jetzt zu, wir haben es gerade schon erwähnt, Viper Tower, beziehungsweise der Personifikation des Viper Towers, die Actionfigur Viper. Die wurde ja schon für den Vollkatalog vorgestellt und Michael und ich hatten drüber geredet, den hatten wir auf der Spielwarenmesse in Nürnberg gesehen und der sah irgendwie dort besser aus. Die Rüstung, die war goldener und der hatte auch nicht das Evelyn-Zepter in weiß, sondern das Stephanie McMahon-Zepter hatte er. Und ja, jetzt kommen neue Bilder von Viper raus und dort sieht man genau diese Version, die wir in Nürnberg gesehen haben, oder Michael?
Genau, und da hoffe ich natürlich, dass auch diese Version erscheinen wird, weil die hat natürlich großartig ausgesehen. Ich finde, auch mit dem anderen Zepter, ich finde die Waffe dazu immer irgendwie noch nicht hundertprozentig passend, aber die ist schon okay. Aber die Figur selbst sieht einfach toll aus und toi, 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 dass der nicht wieder in diesem, nicht Metallic Plastik kommt. Ich meine, bei Masterverse kriegen sie sich ja auch hin, dass sie in letzter Zeit da immer diesen Metallic Glanz drin haben und das sieht einfach hochwertiger aus. Und das ist ja, glaube ich, größtenteils bei Masterverse gar nicht so, dass das bemalt ist, sondern dass der Körper in diesem Material auch teilweise einfach gegossen. Mhm. Und das muss ja eigentlich hier bei dieser Rüstung auch möglich sein. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es so ist, dass er wirklich in so erscheint. Aber häufig ist es ja so, dass diese Bilder, die man ja häufig sieht mit diesem schwarzen Hintergrund, die Bilder sind, wo dann wirklich die finale Figur da ist, und die mit vor dem weißen Hintergrund ist häufig die mit so einem Prototypen oder ein Rendering oder was auch immer. Aber ja, hoffen wir mal, dass er auf diese Art und Weise kommt. Soll ja in den USA, habe ich gelesen, Amazon exclusive sein, ist auch bei Amazon schon gelistet, wobei man da auch immer nicht viel drauf geben kann, weil der ist ja dann doch immer irgendwo dann noch erhältlich. War ja bei dem Minicomic Many Faces genauso. Der war dann bei BBTS erhältlich. Das ist irgendwie ein bisschen undurchsichtig mit der Verteilungsstruktur da in den USA. Und in Deutschland läuft es ja sowieso wieder komplett anders teilweise.
Ja, durchaus richtig. Also die Verteilungsstruktur ist dann natürlich wieder ein Thema für sich. Wir haben den Viper noch nicht für Deutschland in der Vorbestellung gesehen. Mattel hat gesagt, er kommt nach Deutschland, ob er dann bei uns auch über Amazon erhältlich sein wird oder doch über ein Großhandel, dann über Online-Shops oder sogar bei Smith Toys auftaucht. Wir wissen es noch nicht, wird aber noch rauskommen. Aber immerhin, er hat jetzt auch sogar größere Füße. Und Gordon, kann er dich überzeugen?
Ja, ich finde den vollkommen in Ordnung, muss ich tatsächlich sagen. Mir wäre jetzt der Unterschied mit der Rüstung so gar nicht so aufgefallen. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das mein Auge macht, so wegen schwarzem und weißem Hintergrund. Aber wenn ihr ihn schon live gesehen habt und das so tatsächlich besser aussah, ja klar, warum nicht? Die Idee mit dem Knochenzepter finde ich tatsächlich auch besser als jetzt einfach nur ein Repaint vom normalen Evelyn-Ding. Aber ich stimme Michael natürlich zu, so ganz, ne, und gerade irgendwie so das Schlangenzepter, das damals irgendwie fast jede Schlangenfigur hatte, kommt dieses Mal irgendwie ein bisschen zu kurz, und ich weiß nicht genau warum, weil man es gut in jeder Farbe recyceln kann, also das gerade da wäre es ja den Aufwand einfach mal wert gewesen, es zu machen, aber ja, keine Ahnung, ansonsten, ich finde es vollkommen in Ordnung, die Sachen mit den Ketten und so, alles so ein bisschen, weiß nicht, an Dragon Blaster Skeletor erinnert, aber passt einfach zur Figur, das Design an sich ist in Ordnung, also für eine neue Figur, genau das, was ich mir eigentlich von den Origins erwarte, finde ich gut.
Ja, bin nicht so hundertprozentig sicher mit dem Kopf, der sieht schon sehr, sehr detailliert gegenüber dem Rest vom Körper aus. Aber ich komme mir auch irgendwie schon fast wieder ein bisschen blöd vor, wenn ich jetzt über zu viele Details bei einer Figur meckere, während ich gerade bei den Origins ja immer meckere, dass man zu wenig bekommt. Also ich finde den schon mega geil. Ich hoffe auch, dass er so kommt in Nürnberg. Der hat uns echt weggeflasht. Der sah so genial aus. Ja. Und man merkt es der Figur gar nicht an, wie viel der eigentlich recycelt ist. Der hatte ja im ursprünglichen Konzept von Axel Jimenez eine Waffe dabei gehabt, die eigentlich einer von Ripleys Volk, der Bravos, ursprünglich hatte. Und dann war noch ein menschlicher Totenschädel mit reingeklemmt. Die Waffe haben sie halt nicht mehr umgesetzt. Da merkt man irgendwie, das ist schon irgendwie kostenmäßig, ist Mattel da immer sehr knapp im Budget bei allem dabei. Aber umso schöner, wenn sie dann hoffentlich jetzt die Figur so umsetzen, wie sie in den neuen Fotos zu sehen war. Ja, aber damit kommen wir von den Origins noch kurz zu Turtles of Grayskull. Gordon, kannst du da auch noch was einblenden? Da gibt es auch neue Fotos zu sehen und da gibt es eigentlich nicht so viel Neues dabei. Aber was ich halt persönlich nochmal ansprechen wollte, das ist der Stealth Ninja He-Man. Den haben wir jetzt endlich komplett bekleidet gesehen. Und wir hatten schon im Vollkatalog drüber geredet, den gab es auch in Nürnberg zu sehen. Und auch wie die April O'Neil, die wir auch gerade zeigen, sowas, die finde ich auch sehr geil. Aber dieser He-Man, im ersten Foto haben wir nur mit dem Zubehör gesehen, jetzt komplett bekleidet. Ich finde die Figur nach wie vor, seit Nürnberg, ist die für mich so ein absoluter Sleeper-Hit. Und jetzt kommst du, Gordon, und sagst, Variante.
Naja, also ja, komme ich tatsächlich auch bei, ja, es ist letzten Endes, es ist ja momentan einfach eher die Crossover-Toyline. Und da man ja bisher auch noch gar keinen normalen He-Man hatte, sondern ja, glaube ich, nur diesen mutierten He-Man, oder? Diesen komischen
violetten. Der blaue.
So macht es zumindest wahrscheinlich auch für die Storyline zumindest Sinn, einen He-Man irgendwie zu haben. Und wenn es jetzt darum geht, dass sie da wieder in diesen oh ja, Endzeit-Szenario, Mad Max, Anime, wir müssen uns hier vom Sahara-Wind schützen, bla, weil der radioaktive Fallout, ne, dann, ja, gut, meinetwegen, dann hat man das als Zubehör. Es ist, was ich ganz gut dabei tatsächlich finde, ist ja, dass sie bei ihm einen einigermaßen Oldschool-Look wieder hinbekommen haben. Ich finde den Kopf sogar ganz in Ordnung und die beiden Ideen, dass er jetzt hier halt auch sozusagen so ein Man-at-Arms-Schild am Schienbein hat und auch hier oben. Ist okay, also das passt schon, aber ja, natürlich, letzten Endes ist es wieder ein Disguise He-Man, was auch immer, der wahrscheinlich besser aussieht als Eternia Disguise He-Man, aber so richtig geil finde ich ihn auch nicht und das ist definitiv keine Figur, die es schafft zu sagen, hey, willst du nicht doch mit Turtles of Grayskull anfangen? Nein!
Der wird auch bei mir nicht einziehen. Ich finde diese Dynamik, dieses Cape ganz cool, wie das einfach relativ windschnittig, dynamisch gesculptet ist. Hätte ich tatsächlich im Preternia Disguise Team besser gefunden, wenn sie das da vielleicht wieder recyceln, teilweise. Aber ja, der sah ganz gut aus, muss man sagen, weil der Kopf gut gestaltet war, auch in Nürnberg. Und aber das ist jetzt, ich sammle ja die Turtles of Grayskull extrem selektiv, bisher wirklich nur den Mossman und ich werde mir den Merman holen, das steht für mich fest, aber außer diesen beiden ist bisher noch keine Figur aufgetaucht, die mich jetzt wirklich großartig vom Hocker reißt.
Okay, oh, ich bin schon wieder auf weiter Flucht. Ich wusste, ich hätte den Matthias auch für diese Folge einladen sollen. Naja, aber ich wollte den nochmal irgendwie zeigen, weil ich finde den nach wie vor geil und der ist für mich ein Beispiel dafür, warum ich die Wave 3 und 4 der Turtles of Grayskull deutlich besser finde als Wave 1 und 2. Aber egal, wir werden noch ganz viele Fotos kriegen. Mattel haut ja momentan wieder Fotos raus, wie irre, von den Verpackungen auch und so. Wieder mit geilen Artworks bei Masterverse von Simon Eckert ja auch. Wenn wir darüber reden würden, da könnten wir eine ganze Folge nur immer über die Mattel-Packungsreveals und so voll machen. Aber es gibt etwas anderes und ich glaube, da ist der Gordon deutlich mehr drauf angefixt als auf Turtles of Grayskull. Gordon, worum geht es?
Ja, worum geht's? Also Formo Toys, die ja zuerst die Legends of Draganor rausgebracht haben, haben jetzt plötzlich die Idee gehabt, ach ja, Mensch, da gab's ja auch so Leute, die haben in den 80ern ja noch so andere Toylines gesammelt, nämlich so Knockoff-Toylines von den Masters und da gab's ja auch die Galaxy Warriors und deswegen kommen jetzt natürlich die Warriors of the Galaxy und die beiden Jungs aus Italien, die haben da dann auch schon irgendwie gesagt, weil die Galaxy Warriors und Heroes und Muscle Warriors und wie auch immer, die waren natürlich auch in Italien keine Unbekannten. Wir hatten ja auch einige italienische Firmen, die Sachen ja auch teilweise, also auch die Gussformen dann mit übernommen hatten, unter anderem für die Strike Fighter, die ja zum Beispiel ein Abklatsch der Exchangers waren und die gab es dann zum Beispiel nur in Italien und deswegen sind die da halt, wie gesagt, nicht so unbekannt gewesen und jetzt kommen die Galaxy Warriors oder tatsächlich die Warriors of the Galaxy, wie sie jetzt heißen. Ich vermute mal, dass sie so heißen, weil bis Ende 2022 war das Galaxy Warriors Trademark noch eingetragen für Actionfiguren. Mittlerweile ist es wieder frei. Vielleicht holen sie sich das ja jetzt nochmal für die Sachen. Aber jetzt im Moment zumindest heißen die Warriors of the Galaxy und sie basieren natürlich auf den alten Formen. Also wir sehen hier, ich habe mal zwei Bilder aus meiner Sammlung jetzt hochgeladen. Galaxy Warriors links ist Magnon, der wird halt ganz gerne immer als die Hauptfigur der Galaxy Warriors angesehen bei den Good Guys, obwohl es natürlich offiziell eigentlich keine Good und Bad Guys bei den Galaxy Warriors gibt, aber den haben sie hier halt auch ausgesucht und bei den Bad Guys war eigentlich, glaube ich, Dragoon als der Leader der Bad Guys angesehen, aber hier haben sie jetzt einen Charakter genommen, der eigentlich Baltard heißt und Baltard war halt ein Charakter oder beziehungsweise ein Design, ein Kopf, den man halt regelmäßig irgendwie genutzt hat für alle möglichen Toylines. Der kam nicht nur dann bei den Galaxy Heroes, Warriors und Muscle Warriors und so vor, sondern auch noch bei unglaublich vielen Wrestling-Toylines, wo er dann immer mal wieder so als Wrestler verkauft wurde und so weiter und so fort. Also das ist schon ganz interessant. Da bin ich tatsächlich gespannt. Wie gesagt, die haben jetzt gesagt, die gehören jetzt mit in den Legends of Dragonor Kanon.
Die kommen innerhalb von dieser Toyline dann raus, so ja. wie die Rulers ja. of the Sun bei den Origins, oder?
Irgendwie so, ja. Also so ganz hundertprozentig haben sie sich da noch nicht ausgedrückt, aber ja, er hat halt gesagt, sie sind der Part vom Legends of Dragonor Kosmos. Und nein, da muss ich euch leider korrigieren. Die Legends of Dragonor sind jetzt Part des Galaxy Warrior Kosmos, denn die Galaxy Warriors gibt seit 83.
So. Okay. Okay, gut. Wirst du sie dir auch kaufen, Gordon?
Ich warte erstmal ab, bin ich ganz ehrlich, weil also es ist eine geile Idee. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Ne? Wir haben ja auch mal darüber gesprochen, Mensch, wie sieht's denn aus? Ich weiß noch, zu Classics-Zeiten haben wir, glaube ich, mal darüber gesprochen. Ich glaube, du hast dir auch Fuerzati da geil vorstellen können und so. Und da habe ich natürlich ja. auch gesagt, es wäre auch geil, wenn sie sowas wie die Galaxy Warriors mit reinnehmen. Es gab ja auch ein paar Leute, die dann irgendwelche Customs dazu gebaut haben. Ich weiß, dass wir, dass es ein Spikes von den Galaxy Warriors hatte irgendjemand, ich glaube sogar auf Planet Eternia gebaut. Und es gab auch einige andere und die hätten cool aussehen können und so weiter und so fort. Der Magnon hier links gefällt mir sogar ganz gut. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die ganzen Rüstungsteile, wie sie jetzt so da haben, auch genau so dann auftauchen werden oder ob das jetzt erstmal noch wieder Sachen sind, die sie sich irgendwo anders her entliehen haben. Ich finde den vom Helmdesign, mir steht der Helm ein bisschen zu weit vor, aber das ist okay, man müsste noch mal warten. Tatsächlich habe ich ein bisschen ein Problem mit dem Baltard-Kopf. Also wenn wir auf den alten Baltard-Kopf gucken, dann sehen wir halt, der ist ein bisschen runder und die Augen sind ein bisschen größer. Er sieht halt einfach mehr wie irgendein fremdes Wesen aus. Hier ist es für mich schon fast wieder so, er sieht halt einfach aus wie so ein alternder Mensch, der einfach nur spitze Ohren hat mit anderer Haut. Es ist okay und es ist eine coole Idee, dass die Figuren jetzt wieder da sind, aber für mich persönlich, ich bin auch zwiegespalten. Ich gucke mir mal die anderen Designs an, wenn mir die alle sonst so ganz gut gefallen, weil es gibt ja ein paar ganz geile Designs und Dragoon und so, wenn man den richtig aufzieht. Damals zum Beispiel auch bei Tiger Man von den Galaxy Warriors hatte ich halt immer das Problem, der sieht halt aus vom Kopf her wie eine ausgestopfte Katze. Das ist halt scheiße, ne? Der hat halt tote Augen und das ist halt irgendwie blöd. So, wenn man den jetzt so richtig als Archetypen so wie ein Tigerkrieger dann auch darstellen kann, dann könnte der, glaube ich, echt cool aussehen. Auch was jetzt so die Rüstung angeht oder jetzt hier auch zum Beispiel das Schild, ne? Also das Falkenschild. Ihr könnt euch übrigens, die Galaxy Warriors könnt ihr euch mittlerweile in unserem Planet Eternia Lexikon auch angucken. Die habe ich mal vor einiger Zeit hochgeladen. Also ihr könnt, natürlich nicht jetzt, ne? Jetzt ist die Quartett. So, aber später,
wenn ihr... 20 Leute auf einmal weg.
Ja. Gordon, später, was machst du?
Später, wenn ihr natürlich Zeit habt, ne? Dann guckt ihr euch die Sachen nochmal an und dann könnt ihr das natürlich mit dem Foto vergleichen. Also wie gesagt, ich find's eigentlich okay. Hier könnt ihr das Schild ja auch sehen, ne? Und das haben sie dann da nochmal umgesetzt. Das finde ich schon ganz cool, kann man sicherlich machen. Aber ich gucke mir das Ganze dann nochmal an. Und hier No Guts, No Glory ist nicht richtig. Ne? Das waren ja die Galaxy Rangers, das waren nicht die Galaxy Warriors. Die haben damit nichts
zu tun. Oh mein Gott.
So.
Wir sind beim Thema Varianten, man merkt schon. Und Bootlegs, Knockoffs und so weiter.
Geil.
Der Gordon ja wartet eigentlich in jeder Folge nur drauf, dass sowas kommt.
Genau. Ja. Hier der, ich habe ja die erste Wave der Legends of Dragonor, die finde ich qualitativ und von der Gestaltung her eigentlich ziemlich gut und hochwertig. Also glaube ich, dass die, weil die werden ähnlich umgesetzt werden bei den Warriors of the Galaxy, auch ganz gut aussehen können und auch von der Haptik her ziemlich gut sind. Die Verpackung muss man sehen, die werden sie dementsprechend anpassen, würden sie halt auch ganz cool aussehen. Aber es kommt halt hier ein bisschen schon auf den Preis an. Ich gehe mal davon aus, dass die wieder so um die 35 Euro pro Figur kosten werden. Pi mal Daumen. Ich glaube nicht, dass die großartig günstiger sind. Und dann ist es halt die Frage. Klar, es ist eine kleine Produktionscharge und es ist eine kleine Firma, die eigentlich aus meiner Sicht unterstützenswert ist. Aber da da muss man halt gucken, wenn die jetzt im Laden für 20 Euro hängen würden, dann würde ich es wahrscheinlich schon mitnehmen, aber ob ich die vorbestelle oder bestelle für 35 Euro pro Figur, muss man gucken, auch wie die Verpackung aussieht und so weiter. Das wird sich zeigen. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich noch das Anfangsstadium. Da wird ja noch viel rauskommen. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht die ein oder andere Figur mal besorge, weil ist der Sarg, der mit dem Cobra-Kopf auch von den Galaxy?
Ja.
Den fand ich schon immer ganz cool. Den hatte ich auch als Kind damals. So als Nostalgiegründen, dass ich mir den vielleicht wiederhole, mal gucken. Aber da bin ich völlig entspannt. Mal schauen.
Also jetzt seien wir mal ehrlich, ja, du hast gerade eine Figur gekauft und ins Bild gehalten, die den dümmsten Sword and Sorcery Namen aller Zeiten hat, Barbaro. und dann willst du dich ernsthaft gegen Baltard und Magnon stellen. Nee, ist klar.
Ich finde den Namen awesome. Ich finde den echt genial, Barbaro.
Aber geht's nicht. Aber der gibt so einen YouTube-Kanal, der sich nur mit Knockoffs beschäftigt. Vielen sonst was, glaube ich, so ein Australier, und der hat sein Running Gag mit diesem Baltard, weil der echt in, wirklich, wie du schon gesagt hast, in jeder Serie irgendwie recycelt.
There he is!
Baltard! Ja, und der hat so einen dümmlichen Gesichtsausdruck. Das ist unfassbar.
Wenn wir jetzt mal ganz rechts hier auf die Variante, wenn wir schon mal so pseudo zu unserem Hauptthema kommen.
Dieser Wasserkopf. Leute, genau, guckt euch die YouTube-Spur an. Das ist schrecklich.
Man kann dann halt einfach schon sehen, dass gerade bei späteren Bootleg-Lines halt einfach so ein normaler Kopf dann abgegossen wurde. Und dadurch, dass sie natürlich immer nur abgegossen wurden, wurden natürlich die normalen Köpfe viel größer, weil die einen Gussform ja viel kleiner sein müsste. Ja. Oder kriegten die irgendwann bei den Galaxy Wars, sieht man auch hier, also bei Magnon, finde ich, sieht man es perfekt, was für einen großen Wasserkopf er dann hat bei den Muscle Warriors.
Wobei das ja das Witzige ist, der Simersoul, der hat mir das auch mal erklärt und ich bin dann erst bewusst drauf gekommen, als er es gesagt hat, bei den Masters of Universe Figuren in den 80ern sind die Köpfe ja auch in den Proportionen größer gemacht, damit sie zu den überproportionalen Körpern passen. Also insofern haben sie sich da eigentlich bei diesen Abgüssen sogar schon den Masters Proportionen genähert. Ja. Finde ich auch schon wieder geil. Aber Michael, du hast es gerade erwähnt, die Legends of Draganor. Das ist auch eine tolle, da habe ich mir ja die Wave 1 zugelegt gehabt, weil ich die einfach sehr geil finde. Und ich habe die Repaint Wave jetzt noch nicht geholt und ich glaube, die Wave 2 gibt es jetzt auch gerade, die mir eigentlich auch ganz gut gefällt. Ah, diese Figuren, die sehen schon wirklich geil aus und die sind richtig schön gemacht. Die haben auch genau diese Goldbemalung, die wir gerne bei den Origins hätten. Yep. Und das denke ich mir bei den Warriors of the Galaxy. Ich war nie der große Fan von diesen Knock-Off-Toylines, weil die immer irgendwie bei uns an der Kirmes hingen, einfach so ultra cheap ausgesehen haben, so dass ich die nie wollte. Und jetzt sehe ich die halt von Formo gemacht und die sehen da schon wieder viel besser aus. Und das sind die ersten Prototypen gerade mal. Das heißt, die werden wahrscheinlich noch besser werden, bis die mal erscheinen. Und dann stehe ich nur wieder da und denke mir, wie bei den anderen, die ich jetzt nicht geholt habe, wenn's doch ein bisschen günstiger wäre, dann würde es mir leichter fallen, zuzuschlagen. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich wahrscheinlich, wenn die mal kommen werden, dann da stehen werde und sag, wenn ich in dem Moment nicht wieder eine Autorechnung habe oder sowas, jetzt hole ich sie doch.
Eine Kartoffel!
Wie es halt immer so läuft, gell?
Absolut, absolut. Ah, es ist krass. Also ich muss wirklich sagen, der Pierre Brauner? Ja, genau, Brauner, genau. Den Nachnamen, da war ich jetzt gerade unsicher. Ja, der Pierre Brauner, der Emiliano Santa Lucia und der Josh Van Pelt. Also was die bei Formo da mit diesen Figuren machen, es ist nicht so, dass jede Figur mich persönlich von meinem Geschmack her irgendwie kickt. Aber es sind schon irgendwie geile Ideen dabei. Und jetzt noch die Warriors of the Galaxy. Das ist für mich irgendwie so die Ironie dabei. Wir haben so oft über die Rulers of the Sun geredet. Ich meine, klar, Wenn man Fan von den Rulers of the Sun ist, dann fand man das cool, dass die bei den Origins sind. Wenn man nicht Fan ist, fand man das doof. Aber wir haben so oft drüber geredet, ja, was wäre denn, wenn so eine Knock-Off-Toyline da irgendwie reinkäme? Wie würde die performen? Und jetzt kommt so eine Knock-Off-Toyline von dieser anderen Reihe, irgendwie nach dem Motto, schaut mal her, wir machen es jetzt so. Ich will nicht, dass die auch durch uns drauf gekommen sind, aber es ist eigentlich so ein No-Brainer gewesen und jetzt zieht's einer mal durch. Ist schon geil.
Ja, und ich denke halt auch, Alter, jetzt mal ganz ernsthaft, wenn wir statt den Rulers of the Sun eher die Galaxy Warriors gesehen hätten bei den Origins, ne, wenn sie gesagt hätten, yo, wir haben die Rechte von Sun Gold gekauft, so, und jetzt kommen halt Masters of the Universe und dann hast du unten nicht das Rulers of the Sun, sondern das Galaxy Warriors Logo. Ganz ehrlich, es kennen mehr Leute die Galaxy Warriors als die Rulers of the Sun. Ja. Es ist nun mal so. Und weil eben die Galaxy Warriors auch in Europa viel mehr vertrieben wurden, in Italien, in Frankreich, ganz viele Leute kennen die. Wenn die rausgekommen wären, die hätten sich besser verkauft.
Definitiv.
Ja, das ne, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Ich habe irgendwie gerade bei den Origins hier immer das Gefühl, irgendwo, wenn es nicht in den 80er Jahren Masters verhaftet ist, dann hast du sofort so einen richtigen Runterfall an dem Interesse der Leute.
Ja, aber so ist es ja.
Aber ja, und das ist halt das Interessante dabei. Ich könnte das jetzt nicht prophezeien, wenn jetzt die bei den Origins erschienen wären, ob die besser performen würden als die Rulers of the Sun. Vielleicht ja, vielleicht nein, vielleicht auch abhängig vom jeweiligen Land. Es ist ein bisschen schade, dass wir es nicht live erleben konnten bei einer Mattel-Toyline, aber immerhin bei Formo. Wie gesagt, ich glaube, ich komme nicht dran vorbei. Okay. Aber so viel zum News-Teil. Jetzt haben wir wirklich, wir haben so viel über Nicht-Moto heute geredet. Jetzt wird es Zeit für Masters of the Universe, für die einzig wahren aus den 80ern. Vintage Masters Varianten. Genau, das ist unser heutiges großes Thema. Und ja, das Thema hat der Michael bei uns angeregt, als wir so geredet haben, über was könnten wir demnächst mal wieder reden. Nicht, weil der Michael jetzt den Raum voller 1000 Varianten hat, sondern weil es einfach so ein ungeheuer spannendes Thema ist und auch so ein vielfältiges Thema. Ich habe schon eingangs gesagt, wir werden nicht mal ansatzweise alles im Einzelnen erwähnen können, was es gab, weil es einfach von nahezu jeder Figur irgendwas gab. Aber für den Anfang mal, was versteht man eigentlich unter Varianten? Gordon blendet es gerade ein. Ich habe da mal zwei Fotos aus meiner persönlichen Sammlung reingemacht. Man sieht rechts einen Battle Armor He-Man. Und für viele heißt Variante, auch schon Gordon sagt es ja auch ganz gerne, dass das der Hauptcharakter oder ein Charakter in einem anderen Outfit auch sein kann. Und das würde dann heißen, Battle Armor He-Man ist eine Variante vom normalen He-Man. Worum es uns heute aber vor allen Dingen geht, sind Varianten, insofern es sind Unterschiede zur Standardversion einer Figur, die rausgekommen ist. Das sieht man in diesem Fall, der Battle Armor He-Man, den ich hier zeige, das ist der französische, nicht der normale, sagen wir mal, US-He-Man. Genauso habe ich hier eine Evelyn, zumindest auf dem Kopfstempel steht das gleiche drauf. Aber die Köpfe bzw. die Gesichter sind deutlich unterschiedlich gestaltet gewesen. Und so gab es das gerade bei den Masters, zentnerweise. Ihr kennt das ganze Thema, es gab einen Stratos mit roten Flügeln und einen blauen Backpack. Genauso gab es aber auch einen Stratos mit blauen Flügeln und einem roten Backpack. Und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, wenn man da Vintage-Varianten sammelt, da wird man eigentlich nie fertig, weil alleine schon in verschiedenen Ländern was rauskam. Und das ist schon einer der Punkte, warum es überhaupt so viele Varianten gab. Aber Michael, es gibt doch bestimmt auch noch andere Gründe für diese Variantenflut. Fällt dir da was ein?
Ja, klar. Du hast jetzt hauptsächlich Farbvarianten angesprochen. Gordon hat schon was eingeblendet, kommen wir gleich dazu. Es gab natürlich dann auch Varianten, wo andere Körperteile einfach verbaut waren, gerade auch in so exotischen Varianten wie Venezuela mit Rotoplast, die haben dann einfach verschiedene Ober- und Unterkörper variiert und zusammengebaut, genauso wie bei Leotoys, kommen wir später noch zu sprechen. Dann gab es natürlich auch Verpackungsvarianten, das ist für Gordon und mich dann als OVP-Sammler interessant, wir sammeln ja beide hauptsächlich US-Karten, aber da gab es natürlich dann die bekannten Doppellogo-Karten, dann gab es in Mexiko die Boxen, die Los Amos-Boxen, das gab es auch noch dazu. Dann gab es teilweise auch vor allem im südamerikanischen Bereich waren andere Waffen teilweise bei den Figuren dabei. Also da gab es echt die wildesten Sachen und das waren jetzt die Farbvarianten, die du eingeblendet hast. Dann gab es noch die so. Ja, da ist es unschlüssig, ob die überhaupt jemals in zumindest bei manchen in Verpackungen verkauft worden. Hier wird jetzt gerade der Bluebeard Stratos eingeblendet. Den gibt's auf Karte auf alle Fälle. Da gibt's auch Bilder beim Stripe Tail Battle Cat, der einfach noch eine andere Bemalung hat. Das ist so ein ganz frühes Produktionsexemplar, da gab es nur einen sehr geringen Run meines Wissens und es gibt schon etliche davon. Daneben ist jetzt auf der Videospur die Thiele eingeblendet, bei der Schlangenharnisch grüne Augen hat. Das war so eine Übergangsphase vom Prototypen dann zum Produktionsexemplar, da waren die Augen noch grün bemalt. Die gibt's, diese Figur, die gab's auch damals, aber es ist wahrscheinlich von allen Varianten die seltenste Variante überhaupt. Da gibt's eine Handvoll Figuren davon und das ist einfach diese extrem frühen Produktionsruns oder auch Farbvarianten, wo dann danach noch Farbe eingespart wurde. Das ist diese erste Welle der Farbvarianten und allein das ist schon wahnsinnig spannend, weil es halt einfach gerade der Striped Tail Battle Cat auch mit dem Orange ums Maul rum sieht einfach unfassbar cool aus.
Ja, das ist natürlich auch für mich immer so ein Steckenpferd gewesen. Ich wusste lange Zeit von dieser Thiele mit den grün bemalten Augen nichts, aber ich habe das immer geliebt. Gerade in der ersten Master's Wave hat man das ja gesehen. Es gab einen Skeletor mit violetter Hose und schwarzem Gürtel und halb bemalten Stiefeln. Dann kam der Skeletor mit komplett schwarzer Hose, aber immer noch halb bemalten Stiefeln. Dann kam erst der Skeletor, der die komplett bemalten Stiefel hat und sowas raus. Daran sieht man ja diesen Produktionsprozessen, wie Mattel das angepasst hat. Oft wurde dann aus Kostengründen was an gerade Farbdetails eingespart. Aber ich finde das unfassbar spannend, sowas, was da dann alles im Laufe der Zeit rausgekommen ist. Und ich finde es auch immer interessant bei diesen Varianten. Es gibt einfach ultra seltene. Und es gibt welche, die sehen cool aus und bei dieser Thiele ist es für mich so dieser Faktor, ich fände das nicht interessant, wenn ich diese Variante nicht irgendwie cool fände. Aber das sieht natürlich auch geil aus mit den bemalten Augen, weil man sich immer denkt, ja genau, das ist doch mega gewesen. Aber ich glaube, wir müssen da eher schon fast ein bisschen chronologisch erstmal vorgehen, bevor wir zu sowas wie Ländervarianten kommen, weil alleine da sind ja auch schon Gussunterschiede, je nach Produktionsstätte gewesen. Fangen wir doch mal wirklich chronologisch an, siehe das Thema mit der Thiele und dem Stratos und so. Bleiben wir mal beim ersten Jahrgang mit den 8-Bags. Michael, du hast diesen Punkt erwähnt gehabt. Jetzt musst du auch liefern.
Ja, da gab es ja verschiedene Auflagen auch von den 8-Bags wiederum. Die ganz frühen, die Test-Market-Versionen und die G1-Karten, G2-Karten. Und da haben sich die Figuren dann auch teilweise schon minimal unterschieden. Also wir haben jetzt den Bluebeard Stratos, wird gerade eingeblendet, den gab es auch auf Karte. Beim Stratos ist es wiederum, war eigentlich brillant von Mattel, einfach den Backpack und die Flügel einfach auszutauschen. Gab es von der Häufigkeit, dürfte ziemlich, also ist nicht hundertprozentig bekannt, aber es ist ziemlich gleich die Verteilung. Und dann gab es ja die bekannten Varianten, die jetzt nicht so schwer zu bekommen sind, wie zum Beispiel den Red Dot Man at Arms, der einfach die roten Punkte am Helm noch bemalt hat. Du hast den Skeletor, Half-Boot Skeletor schon angesprochen, mit den orangen Backen auch noch. Und den Merman mit dem grünen Gürtel, der ist eigentlich überhaupt nicht so wahnsinnig selten. Den gab es dann wiederum auch in Frankreich. Und deshalb hat diese 8-Bag Geschichten, die auch spannend sind und beim He-Man, je weiter in die Produktion voranging, die erste Version hat ja noch einen deutlich sichtbaren Bauchnabel zum Beispiel. Gordon blendet jetzt noch den Red Dots Man at Arms, den 8-Bag Skeletor und den 8-Bag Merman ein. Und dann weil ich gerade über den He-Man gesprochen habe, da sah man noch deutlich den Bauchnabel und der ging dann von Produktion zu Produktion immer weiter zurück. Und was ich wahnsinnig spannend finde, es gibt ja auch die berühmt-berüchtigte Figur heutzutage als Wunder bekannt oder Wonderbread He-Man. Und anhand von diesen verschiedenen Produktionsruns vom He-Man kann man dann feststellen, wann ungefähr der Wunder rauskam oder Wonderbread He-Man, weil der so einen Zwischenschritt im Bauchnabel hat quasi. Der ist so ein Mittelding. Und dann kann man halt das Jahr eingrenzen, weil über den war ja nicht so wahnsinnig viel bekannt. Und es ist halt einfach irre, was man dann heutzutage anhand von diesen Varianten noch nachvollziehen kann. Der Gordon blendet es jetzt ein. Gab es ja lange ein Mysterium drum, diesen He-Man da und mit den zwei Waffen. vom Grayskull-Ständer und heute unfassbar teuer auch. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das eine der seltensten Figuren ist, aber eine der Figuren mit den meisten Geschichten drumherum, sehr mysteriös, und weil man nie wusste, was mit der genau auf sich hat, das ist ja mittlerweile geklärt. Oder daneben Many Weapons, einfach waren Zusatzwaffen bei Many Faces dabei, einfach eigentlich total billig, auch nicht so wahnsinnig selten, aber einfach irgendwie halt spannend, dass das damals gab, und einfach interessant, das zu sehen und nachzuverfolgen.
Ja, das macht es ja gerade bei dem Savage He-Man eben aus, also diese Legende um diese Figur drumherum, wo wirklich Leute, Mattel sogar, auf offizieller Mattel-Seite wurde das auch versucht zu ermitteln, wo Aufrufe gemacht wurden. Und erst im Lauf der vieler Jahre ist das Puzzle allmählich so zusammengefügt zu dem Faktor, wo wir heute mit nicht 100%iger, aber 99%iger Wahrscheinlichkeit sagen können, okay, das war der Umstand. Und trotzdem wissen wir bis heute nicht, warum Mattel just so eine Farbversion von He-Man dann da produziert hat. Und sowas. Das ist halt echt eine spannende Sache, obwohl die Figur eben nicht so selten war. Und das ist natürlich dann je nach Produktionsmenge dann auch so ein Faktor, wo man dann sagen kann, ja, okay, du hast zum Beispiel den Red Dots Man at Arms erwähnt, der ist jetzt nicht so schwer zu kriegen. Genauso ein Half-Boot Skeletor ist jetzt auch nicht irgendwo nur für 2.000 Euro irgendwo zu kriegen. Aber manchmal ist es dann einfach auch der Coolness-Faktor oder der Umstand, dass es eben die möglicherweise sogar bessere Version der Figur ist. Da kommen wir, glaube ich, auch noch bei dem Thema weit verbreitete Varianten.
Die 8-Bit-Varianten gab es ja damals bei uns in Deutschland, also nicht, zumindest nicht auf US-Karte nicht, aber die ersten Figuren, die es damals gab, waren ja diese Euro-Uni-Logo-Versionen. Also sprich mit dem großen Masters of the Universe-Uni-Logo und dann drunter die Beschreibung in dreierlei Sprachen. Und die gab es wiederum auch als 8-Bit bei uns. Kanntet ihr oder habt ihr damals die bewusst wahrgenommen? Ich glaube, ich war einfach zu jung. Du wahrscheinlich dann auch, Sepp. Aber wir sind die erst dann halt in den 2000ern als Sammler irgendwie untergekommen. Ich habe die als Kind nicht in Erinnerung, dass ich die jemals gesehen hätte.
Also bei Verpackungsvarianten, da habe ich nie großartig drauf geachtet damals. Ich kann jetzt nicht einmal sagen, ob mir jetzt irgendwie das besonders aufgefallen ist, wenn es ein Doppellogo gab oder wenn es jetzt ein Einzellogo gab oder Yellow Border an der Verpackung drauf war. Vielleicht ist es mir kurz aufgefallen, war dann aber wurscht, weil ich natürlich sofort die Verpackung aufgerissen habe und mit der Figur spielen wollte. Was mir eher aufgefallen ist, gerade wird eben das eingeblendet, was ich vorhin mal erwähnt hatte. Ich hatte den Franz Trapjaw mit den schwarzen Details am Helm, dass mir dann irgendwann anhand von Fotos zum Teil aufgefallen ist. Ah, in dem Heft sieht der aber ein bisschen anders aus und so, weil ich wirklich genau auf die Figuren geguckt habe. Das war für mich eher ein Faktor. Die Unterschiede an den Figuren selber habe ich gemerkt. Bestes Beispiel, die beiden Stratos-Varianten, die wirklich so offenkundig waren, dass ich einem entgehen konnte. Aber Verpackungen habe ich damals nicht so wahrgenommen, weil die für mich halt auch nichts anderes waren als die Verpackung.
Ja, ging mir eigentlich genauso. Also ich wüsste auch nicht, dass ich mich jetzt irgendwie daran erinnert hätte, auch nicht im Urlaub oder so. Ich bin ganz ehrlich, habe glaube ich eher gemerkt mit irgendwelchen Verpackungsvarianten bei den Turtles zum Beispiel in Italien, weil da immer Tortuis drauf stand, ne? Und nicht Turtles wie bei uns, nicht Hero Turtles oder eben später Ninja Turtles oder sowas. Da ist es mir halt aufgefallen. Hier, also so Yellow Border oder sowas, habe ich, glaube ich, wenn ich es als Kind gesehen habe, habe ich nicht drauf geachtet. Also, dass ich da irgendwie besonders eine Verpackungsvariante hatte, wäre mir zumindest nicht im Gedächtnis geblieben.
Ich fand es dabei aber dann immer so spannend, wie jetzt, du hast gerade eingeblendet, Gordon, blend's bitte nochmal mit dem Man at Arms, diese Halteklammer bei der französischen Version oder auch bei He-Man dieser milchigere Kopf und sowas. Das waren Dinge, die ich dann ungeheuer spannend fand, wo ich dann gedacht habe, ja, die Halteklammer, das wusste ich von der Verpackung von Castle Grayskull, dass dort ein Man at Arms mit der Handgelenksklammer an seiner Armrüstung dran war, die Figur nicht hatte. Und da habe ich mir dann immer als Kind damals gedacht, ja, aber auf der Verpackung ist es drauf, warum nicht? Und als ich dann in den Mitte der 90er, so die Anfangszeit von eBay und so, dann gesehen habe, es gab den wirklich, musste ich den unbedingt haben.
Ist ja auch sehr cool, was die in Frankreich damals produziert haben, weil da sehen die Farbvarianten deutlich, die haben ja richtig coole Farbvarianten, den Man at Arms, den du gerade angesprochen hast, sind ja auch bei Sammlern sehr beliebt. Der Gordon hat ihn ja gerade eingeblendet, den Super Morsor. Die hatten ja immer noch die französischen Namen auch dabei. Die ersten Figuren, der erste He-Man hieß ja wirklich, da stand ja groß nur Musclor drauf auf der französischen Karte. Und dann gab es ja auch diese Super-Versionen eben bei in Frankreich bei Yellow Border. Und da wiederum waren ja auch Varianten wieder drin. Der Mossman zum Beispiel hat eine andere Beflockung, die extrem cool aussieht. Dann gibt's ja noch den Puantor, also den Stinkor mit dem blauen He-Man-Schild. Auch eigentlich total billig. Einfach ein He-Man-Schild in Blau statt seinem Standardschild, aber ist halt mittlerweile eine gefragte Variante, oder war schon immer eine gefragte Variante, weil es einfach cool aussieht. Oder die spanische Figur hier, der Mosquito mit blauer Waffe. Wenn du nochmal zurückgehst, ganz kurz, Gordon.
Ja, Moment.
Mit blauer Waffe. Und das fand ich auch finde ich wahnsinnig interessant, dass in Spanien das Land auf der Welt ist, wo in den Fabriken die meisten Figuren produziert wurden. Da haben sie 67 Charaktere produziert. Nirgendwo sonst wurden so viel Charaktere produziert. Sind ja auch heute noch äußerst beliebt bei vielen Sammlern, weil die keine Weichmacherflecken haben. Allerdings gehen da
richtig.
Allerdings fallen da die Beine gern mal ab wiederum bei den spanischen Figuren, und die gibt's mit Doppellogo, gibt's teilweise mit Unilogo. Da waren auch die abgefahrensten Namen wie der Snoutsbar mit Trompo oder Capturator, der Clamchamp, also einfach ganz andere Namen noch dazu. Ist irgendwie ein absolut faszinierendes Feld.
Ja, häufig waren es ja dann auch einfach so Sachen, die dann auch nochmal für das Land dann einfach übersetzt wurden, ne, weil sie dann auch irgendwie gedacht haben, ja, okay, sonst verstehen die Kinder das nicht oder was weiß ich nicht was. Das hatte ja häufig dann auch den Hintergrund, ne? Also ich bin schon ganz froh, dass sie bei uns nicht irgendwie mit deutschen Namen dann rausgekommen ist, der muskulöse Fausto. So, also das ist schon so,
ne? Das also, nicht, auch das in der Filmation-Version teilweise dann so war, wie Stahlmaul oder sowas für Trapjaw war es dann.
Ja, ja, ja. Aber die Doppellog hatte, da stand einfach halt Eisenmaul drauf, und das fand ich extrem cool eigentlich. Und auch die Deutschen, deswegen sammeln ja viele die Euro, also die Doppellogo-Karten, weil halt einfach der Untertitel auf Deutsch noch dabei war. Und das finde ich schon cool.
Also ich verstehe das vollkommen. Ich finde es auch interessant, dass eigentlich, also für mich ist das Original immer irgendwie wichtig. Deswegen finde ich, es hat für mich die US-Version eigentlich immer einen höheren Stellenwert als europäische Version, die das abändert. Ich verstehe aber auch, warum die Leute dann irgendwann natürlich hierzulande vor allem die europäischen Varianten wollen, weil sie damit aufgewachsen sind. Aber wenn ich sowas höre wie Stahlmaul, es würde bei mir jetzt nicht selber eine Nostalgie direkt kicken, weil ich mir dann denke, ja, ich kenne die Hörspiele, und da hieß es so, ja, Triklops und Trapjaw. Und dann kommt nicht irgendwie, ja, Stahlmaul. Das klingt für mich so nach Stahlnetz, so die Krimis, die meine Eltern dann geguckt haben. Bin ich nicht so hundertprozentig dabei. Aber wenn wir schon die ganzen Einblendungen haben, der Gordon, der switcht die ganze Zeit so wild hin und her. Ich komme kaum dazu, was zu den Einzelnen zu sagen. Es gibt ja schon etliche so, sagen wir mal, Standardvarianten, von denen wir reden können, die nicht unbedingt immer sofort auf ein Land zuzumünzen sind. Wie jetzt zum Beispiel, was wir gerade sehen, das ist der Roundback Too Bad. Das sind so Sachen, die für mich dann Augenöffner waren. Oh, es gab einen Too-Bad, dessen Rücken nicht platt ist, sondern dessen Rücken genauso rund ist wie die Vorderseite. Eine Variante, die ich heute noch gerne hätte und wollte. Oder der Gordon blendet nicht immer sofort aus. Ich weiß schon nicht mehr, was drauf ist. Genau. Man hat damals gesagt, Blackface Grizzlor. Heute ist das ja durch Blackfacing und so ein bisschen verpönt. Deswegen Darkface Grizzlor. Der Grizzlor mit dunkler Haut, der war für mich so krass. Ich habe den, glaube ich, vor 2 Jahren dann irgendwann verkauft gehabt, einfach weil ich bei mir ein bisschen reduzieren wollte. Aber ich finde, der sieht immer noch super creepy und unheimlich aus. Gefällt mir richtig gut. Michael, du hast es ja auch erwähnt, gab der Stinkor mit dem blauen He-Man-Schild. Ich finde es so simpel, aber geil. Und ich träume heute noch davon, dass sie bei den Origins einen Stinkor rausbringen, der wie der Prototyp damals den Beastman-Körper als Grundkörper hat und dann aber diesen blauen Schild als Waffe dazu bekäme. Das fände ich mal eine richtig geile Variante bei den Origins auch. Mhm. Genauso der Leech, den wir jetzt da drin haben, der ist ja auch so, wo ich dann immer über Leech meckere, dort sieht man, dass der Torso, dass er ein Hemd hat, das irgendwie bauchfrei ist, von der Bemalung her. Das sind einfach Sachen, die finde ich super faszinierend und mega geil und hätte ich irgendwie gerne.
Terror Claws Leech!
und könnten sie auch ultra leicht umsetzen als Varianten bei den Origins. Einfach mal so ein Varianten-3-Pack rausbringen in einer schönen Umverpackung. Die Formen sind alle da. Die Leute, stellt euch vor, es gibt bei Mattel Creations so ein Varianten-Set mit einem Dreier-Set, Fünfer-Set. Die Leute würden das kaufen ohne Ende. Da wette ich drauf.
Ja, definitiv. Oder wir haben es ja auch schon mal erwähnt gehabt, wo wir vorhin über Man-E-Weapons geredet haben, mit seinen Extra-Waffen. Dass der nicht bei den Motu Origins erschienen ist, als sie diesen Mini-Comic-Many-Faces gemacht haben, wo ich gedacht habe, das ist doch jetzt, wenn ich die letzte, zumindest die perfekte Gelegenheit, diese Figur dann nochmal damit extra auszustatten. Ah, es tut mir irgendwie so weh dabei, weil ich das bis heute an der Vintage-Toyland so spannend finde, dass man an fast jedem Charakter irgendwas entdeckt, das entweder anders war oder extra dabei. Und, geil.
Oder hier, auch wieder, ja. Auch wieder coole Varianten, die der Gordon da einblendet.
Ja, also Tang Lesher mit bemaltem Rücken. Für mich ein Träumchen. Ein Rattler mit dem braunen Hals. Und ja, wir haben es bei uns im Vorspann schon drin gehabt, die blauen Augen vom Eternia-Turm. Das ist natürlich für die Premium-Sammler, die sagen, sie haben den Platz und können den Hals nicht vollkriegen. Ein Riesen-Playset. Ich finde das so geil, wenn man dann überlegt, dass man da zwei Eternias nebeneinander da hat. Ich finde das so
warum
geil.
Warum hast du denn zwei Eternias? Ja, die eine hat blaue Augen.
Ja, ich finde das irgendwie wie geil. Das ist halt der Sammlerwahn natürlich, der dann da irgendwie kommt. Aber ganz ehrlich, wenn du einen Tang Lesher siehst und drehst den um und dann siehst du den Tang Lesher mit unbemaltem Rücken gegen den Tang Lesher mit bemaltem Rücken, da gibt es doch keinen Zweifel, welche Figur natürlich die bessere Version war.
Man muss allerdings dazu sagen, die ganz viele dieser Varianten sind für Mock-Sammler extrem bescheiden. Weil ich hatte den Redneck Rattler Mock und den normalen Rattler. Aber der ist halt echt witzlos eigentlich. Man kann mit der Taschenlampe von der Seite hinleuchten und dann sieht man so einen kleinen Schlitz am Hals und sieht halt, dass es ein Redneck Rattler ist. Aber eigentlich ist es total für Katz.
Das ist ja so wie bei Moto Classics Hero, wo du mit dem Schwarzlicht dann den Stab eingeleuchtet hast, um zu gucken, ob er grün, rot oder lila ist.
Genau.
Aber trotzdem cool, dass es damals, dass diese Varianten gab. Und ja, der Painted Back Tang Lesher sieht natürlich viel besser aus, weil das war eigentlich ursprünglich wahrscheinlich mal so gedacht, sonst wäre die Struktur dann nicht da.
Ja, sicher. Das ist genauso. Rattler war ja ursprünglich auch mit dem braunen Hals gedacht. Und eigentlich, wenn man die Modellierung sieht, müsste es ja so sein, dass die Vorderseite das Beige hat und die Rückseite das Braun. Aber bei Tang Lesher, wie auch bei dem Mountback Two-Bed, wissen wir heute, das waren so quasi die First Editions, die rausgekommen sind, bevor Mattel festgestellt hat, ach komm, die Kohle können wir uns auch sparen.
Ich meine, dass auch der Blackface Grizzler in dem ersten deutschen Hordes Werbespot noch dabei ist. Da ist der oder ist der US-Spot, ich weiß nicht. Einer von beiden ist auf alle Fälle der Darkface Grizzler drin und teilweise in den Händlerkatalogen, da sind ja noch frühe Prototypen teilweise abgebildet, aber der Darkface Grizzler ist auch schon extrem cool. Du hast den ja, glaube ich, Gordon, ich will den mir eigentlich, ja. Das ist eine Variante, die ich auch noch irgendwann gerne mal auf Karte hätte.
Ich habe auch tatsächlich hier den Roundback 2 Bad. Also ich habe den normalen natürlich und den mit dem Rundrücken. Und da wollte ich euch sowieso mal fragen, habt ihr denn als Kinder bei irgendjemandem zum Beispiel, der mal irgendwie im Urlaub war oder sonst irgendwie, was habt ihr da mal, also habt ihr diese Varianten als Kinder mal irgendwo gesehen, irgendwelche? Oder hat vielleicht jemand von euch sogar solche besessen? Also ich hatte nämlich zum Beispiel einen Kumpel, der hat halt damals, er konnte es halt nicht beweisen, deswegen ist immer so ein Problem. Aber der hat halt immer zu mir gesagt, weil ich dann meinte, es ist irgendwie komisch. Ich fand es als Kind halt immer komisch, dass Two-Bad so ein super hart flachen Rücken hat. Ich habe dann immer gesagt, das ist irgendwie komisch, dass er so bla. Und dann sagte er zu mir, ja, damals im Kindergarten oder Grundschule oder wie auch immer, der sagte halt, nee, es gibt auch ein Two-Bed mit rundem Rücken. Kann er natürlich nur erfunden haben. Aber als ich natürlich später dann mitbekommen habe, okay, den gab's wirklich, habe ich ihn mir halt besorgt und habe jetzt halt beide Varianten hinten hängen. Gab es irgendjemanden oder kanntet ihr irgendeine Variante damals, wo ihr gesagt habt, jo, das war so, irgendjemand hatte sowas und ich habe es da nur gesehen, aber vielleicht auch selber aus dem Urlaub, aus dem Spanien-Urlaub, aus dem Frankreich-Urlaub, keine Ahnung?
Ich kann mich nicht aktiv daran erinnern, aber ich glaube, dass mir sowas als Kind, ich glaube, ich war da anders zum Beispiel als der Sepp. Ich habe die Figuren nicht so genau inspiziert. Das wäre mir vielleicht schon aufgefallen mit dem Rücken, aber ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich irgendwo bei einem Kumpel gesehen hätte, aha, der hat den Roundback und der hat den Flatback und
Redneck. Ja, oder einen bemalten Tanglesher oder irgendwas.
Ich kann mich da nicht erinnern dran, ehrlich gesagt.
Also ausgeschlossen ist es ja nicht, dadurch, dass wir bei uns damals sehr viele Amis stationiert hatten im ganzen Land, dass die haben ja auch ihre eigenen Geschäfte auf ihren Stützpunkten gehabt, dass da dann rüber was gekommen ist. Ich habe ja auch schon mal erzählt, in meinem Dorf gab es jemanden, der hat einen Battle Armor Skeletor, den er nicht im deutschen Laden gekriegt hatte bei uns. Weiß ich hundertprozentig, den muss er von der Ami-Base bei uns bekommen haben. Mir wäre es garantiert aufgefallen, wenn einer ein Roundback-Two-Bed gehabt hätte oder ein Rattler mit roten Hals, weil wie gesagt, sowas hat mich dann sofort optisch getriggert. An sowas kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich an andere Sachen erinnern, vor allem was Zubehör betrifft, dass es mal dann anders war, wie eben, da kommen wir aber dann auch schon wieder auf Länderproduktionen. Wir wissen ja, der Taiwan-He-Man mit dem für mich nicht schönsten Pop ever, der kam ja dann später, der Standard-He-Man, nochmal raus, in Malaysia produziert. Dann hatte der He-Man keinen weichen Kopf mehr, sondern einen harten Kopf, wo nicht die Haare bemalt waren, sondern das Gesicht bemalt war. Und der hatte dann auch das Zauberschwert in der Skeletor-Hälfte bei sich gehabt. Weiß ich von dem Jungen aus meinem Dorf, dass mir das aufgefallen ist. Und der hatte auch diesen He-Man, der hatte dann die Axt, so einen Steg am Griff gehabt, was die Axt eigentlich nicht hatte. Solche Sachen sind mir dann aufgefallen, wo dann irgendwelche Änderungen waren, die dann aber dann wohl eher in den Produktionsländer-Varianten hineingegangen sind.
Was da auch reinfallen würde in diesem Bereich, wäre zum Beispiel in Frankreich, meine ich, genauso wie in Venezuela, gab es ja Nightstalker zum Beispiel mit der Kappe. Die hatte er normalerweise ja nicht. Ich kann mich nicht mehr aktiv daran erinnern, dass das bei uns dann irgendjemand hatte, aber das kann durchaus mal sein, dass so einer mal irgendwie bei uns in den Läden gelandet ist und dann hatte Nightstalker auf einmal eine Kappe. Also ich hätte die wahrscheinlich sofort weggeworfen als Kind, weil man weiß ja, ich werfe sofort Helme.
Liebe Zuschauer, Helme. Das ist ein Insider jetzt. Ja, aber also der Nightstalker mit Kappe, legendär, habe ich damals in München vor mittlerweile mindestens 15 Jahren mal an der S-Bahn-Station jemandem abgekauft. Also das war schon vorher geplant, dieser Deal. Das war halt eine persönliche Übergabe. Nicht, dass da einer mit dem Masters Spaß war.
Du hast auch schon, hey, hast du Nightstalker mit Kappe dabei? Ja, den nehme ich.
Genau. Und der dann mit so Mantel, pst, hey du, ich habe hier Blackface Grizzler. Finde ich absolut geil, dass so eine Kappe dann da bei dieser Variante erschienen ist. Mir sind dann eher so Sachen aufgefallen, mein Triklops, der hatte ein komplett grünes Schwert. Klar, weil er aus Frankreich war und der hatte dann auch ein anderes Gesicht als der Triklops von einem anderen Jungen, der die Standardversion dann hatte und sowas. Ich finde das echt faszinierend, aber da kommen wir wahrscheinlich jetzt auch schon von den weit verbreiteten Standardvarianten eher in die Länder und Varianten, sowohl was Verpackungen als auch die Figuren selber betrifft. Nee, Gordon, das noch nicht.
Du wolltest doch die Ländervarianten.
Ja, die noch nicht direkt, sondern eher die europäischen Varianten, meinte ich, eben die Fuans-Editionen. Michael, das kannst du vielleicht am besten klären. Oder Gordon, du weißt es vielleicht als OVP-Sammler auch. Ich weiß es nämlich nicht hundertprozentig. In Frankreich gab es dort die Figuren nur mit diesem gelben Rand, die Yellow-Border-Figuren? Oder gab es erstens den gelben Rand auch im anderen Land? Und zweitens gab es in Frankreich auch Figuren ohne Yellow-Border?
Also die Yellow Border gab es definitiv nur in Frankreich. Ja. Es gab aber in Frankreich auch Figuren ohne Yellow Border, zum Beispiel die sehr frühen Figuren, zum Beispiel den vorher angesprochenen Musclor, der ein Sixpack-Figur war. Da war so da hinten keine Eightpack eben, sondern Sixpack. Der hatte meines Wissens keinen gelben Rand, aber diese Gelbrandfiguren sind typisch für Frankreich. Und da, wie bereits angesprochen, gab es von wenigen auch diese Super-Versionen, wo dann halt einfach, wie hier eingeblendet jetzt der Super-Mossor dran steht. Dann gibt es dann den Super-Spycor, Super-Hordak, also extremst selten, die sich dann teilweise wieder von der Produktion halt einfach unterschieden. Oder der Puantor, den Puantor gab es, glaube ich, auch als Super-Version. Und das ist einfach total abgefahren, was hier allein schon innerhalb dieses Landes, also Frankreich, eins der Produktionsländer, es sind ja, glaube ich, insgesamt weltweit so um die 18, mindestens 18 Produktionsländer bekannt. Einige haben wir schon angesprochen, Malaysia, Taiwan und so weiter. Frankreich war halt eben eins und in Spanien, in Europa, Griechenland, Italien. Und Frankreich gab es eben diese berühmten Yellow Border Karten, wo sich wiederum dadurch aus, dass der Blister sehr, sehr dünn ist, und das ist für Mock-Sammler sehr schwierig, wenn die verschickt werden. Da habe ich schon etliche Mocks gesehen, die haben ja eh schon teilweise Cracks, weil sie einfach schon dementsprechend alt sind, aber bei den Yellow-Border-Karten ist halt der Blister noch mal dünner, und die jetzt zu verschicken, da muss man wissen, wie man es verpackt und verschickt, dass das wirklich heil ankommt.
Ja, bei den Varianten hat man ja auch immer verschiedene Namen gehabt. Frankreich war da ja berühmt dafür, dass sie die eigenen Namen kreiert hat. Haben wir auch schon mal erwähnt gehabt. Michael, du hast es jetzt auch gerade gesagt. Super Mosso. Ich finde es immer noch krass, dass sie so oft Super irgendwo verwendet haben.
Ja.
Aber du hast jetzt auch mal fast nebenbei schon erwähnt. Du hattest vorhin was über neben Frankreich auch über Spanien gesagt. Dann bist du auch gekommen auf Griechenland und Italien. Gibt es da auch irgendwelche Besonderheiten genereller Art, sowohl bei den Verpackungen als auch bei den Figuren selber? Weil ich weiß nur noch bei Italien und Spanien, dass da zum Beispiel die verschiedenen Laser Power Skeletoren, Laserlight-Themen-Versionen scheinbar rausgekommen waren.
Ja, da gab's halt den Laser Power He-Man und Laser Light Skeletor, und es wurde jede Figur bis auf eine in mindestens zwei Fabriken produziert, aber Megato wurde halt wirklich nur in Italien produziert. Titus gab's ja kurioserweise auch der wurde auch in Mexiko produziert in geringer Auflage, eigentlich total weird, weil der da eigentlich nie rauskam.
So wahrscheinlich wirklich, ist der einfach der erste gewesen, der in der Produktion schon war, bevor Mattel gerufen hat, stopp.
Ist ja auch spannend, dass das dann halt in Europa noch, haben wir ja schon häufig besprochen, und gibt ja auch die Gründe, warum das dann halt noch weiterging. In den USA lief es nicht mehr so, und dann haben die halt noch weitergemacht mit dem Produzieren, und ist halt einfach eine spannende Geschichte, was damals rauskam. Die Figuren in Italien, es waren halt die Doppellogo-Figuren, die haben sich jetzt oder meines Wissens unterscheiden, die sich nicht großartig von den in anderen Ländern produzierten Figuren. Anders wiederum, da sprechen wir aber heute nicht drüber, bei den New Adventures Figuren, dass das Zubehör meistens in ganz vielen Fällen heller und sieht ein bisschen anders aus. Also es gab schon Unterschiede, aber nicht so massive. Es ist, wie wir schon angesprochen haben, es ist ein Fass ohne Boden.
Ja, ich hab ja damals auch ein paar Figuren aus Italien tatsächlich gehabt, weil mein Onkel war ja aus Italien und ist dann mit meiner Tante irgendwie wieder zurück nach Sizilien gezogen und bla und was weiß ich nicht was. Die wollten halt nicht in Deutschland bleiben. Und da habe ich zum Beispiel den Dragon Blaster Skeletor, den habe ich damals dann aus Italien bekommen. Aber ich muss tatsächlich sagen, wenn ich den jetzt irgendwie vergleiche mit den Figuren, die ich jetzt so sehe, habe ich da keine großartigen irgendwie Unterschiede feststellen können. Den He-Man, den wir hier dann hatten, also bei uns kam ja Dragon Blaster Skeletor und Zauberrüstung He-Man, glaube ich, dann, also hieß er bei uns Drachenkämpfer Skeletor, ja, ne?
Ja.
Ja, genau. Und Zauberrüstung He-Man, die kam ja bei uns irgendwie zeitgleich. Und diesen He-Man mit den helleren Haaren, den habe ich tatsächlich als Kind ein paar Mal gesehen. Und da das liegt wahrscheinlich einfach auch daran, dass da dann eben so eine Figur halt irgendwo im Urlaub gekauft wurde, nehme ich mal an. Die meisten, die ihn hier hatten, also hier zumindest auf der Insel, wenn du ihn hier auf der Insel gekauft hattest, den Zauberrüstung He-Man, dann hatte er eigentlich immer die dunkleren Haare auch.
der liegt vielleicht auch daran, weil ich glaube, bei dieser Umverpackung, also dem Geschenkset mit Battle Armor He-Man, wo man am Rand mit diesem Rad so drehen kann, waren hauptsächlich war der Franz Battle Armor He-Man verpackt, Yellow Border auch häufig, und der hatte ja diese helleren Haare.
Das hat ja auch dann Sinn gemacht, weil wir hatten ja in Deutschland keine Produktion. Ich glaube, wenn jetzt für den deutschen Markt produziert worden wäre, dann hätten die das wahrscheinlich günstig in der DDR machen lassen, wie es bei IKEA auch gemacht wurde und so. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Da wurde ja damals viel produziert. Aber dadurch, dass es im deutschsprachigen Raum keine Fabrikstätte gab, ist es natürlich logisch, dass das Nachbarland Frankreich dann für den deutschen Markt geliefert hat. Das kann ich dann schon verstehen. Was ich dabei auch so spannend finde, ich habe da, vor einem Jahr circa mal mit einem Fan drüber geredet gehabt, ja, auch so kurz über Varianten, ja, es ist doch der Wahnsinn, dass das alles gemacht wurde, das würde ja heute nicht mehr gemacht werden, das würde doch in einer zentralen Fabrik gemacht werden und nicht mehr in 1000 Ländern. Da habe ich dann aber damals gesagt, wäre ich mir gar nicht so sicher. Also erstens wird ja heute auch nicht alles in einer Fabrik immer gemacht. Ist nicht unbedingt der Fall. Und zweitens, damals waren die Masters ja auch wirklich so riesengroß, dass sich sowas auch gelohnt hat. Also wenn es jetzt eine Toyline gewesen wäre, die so einen ganz passablen Erfolg hat, glaube ich, hätten die nicht die Produktion so viele verschiedene Länder verlegt, weil es dort dann einfach günstiger war, diese Massen zu produzieren. Zumal, wenn man sich überlegt, damals dieses Milliardengeschäft mit den He-Man-Figuren, wenn das eine einzige Fabrik hätte bewältigen sollen in Taiwan, ich glaube, da hätten die sich alle aus dem Fenster geschmissen.
Ist ja auch spannend, dass die immer diese Gussformen ja oftmals hin und her geschickt haben zwischen den Ländern, und wurde dann auch in Indien zum Beispiel hat ja Mattel schon längst aufgehört zu produzieren, auch in Europa und in anderen Ländern, die haben ja noch viel länger produziert und wurden halt Gussformen dann dementsprechend weiterverkauft. Und eine spannende Info, die hat der Jörg, glaube ich, gerade war im Kommentar vorher zu lesen, die haben wir jetzt tatsächlich unterschlagen, den sollten wir schon erwähnen, natürlich ist der Laser Power He-Man mit dem Classic Head, der in Spanien produziert wurde, den gab es wiederum in Italien nicht. In Italien gab es den Dolph Lundgren Head oder Dolph Head. Auch spannend, dass da zwei Varianten gab. Die spanische Variante heutzutage natürlich wesentlich teurer. Ist eigentlich auch cooler, weil das einfach der He-Man-Kopf schlechthin ist. Wobei der den habe ich zum Beispiel auch nicht. Ich habe den Dolph Head. Der hat aber auch schon irgendwas. Sieht zwar ein bisschen schräg aus und ist echt schrecklich bemalt, fabrikmäßig schon schrecklich bemalt. Bei ganz vielen zumindest. Da sind die Augen total unpräzise, aber ist halt so. Aber schon auch irgendwie spannend mit diesen Laserfiguren zum Schluss raus. Und die sind ja überhaupt nicht selten eigentlich, diese Laserfiguren, die, wenn man die haben möchte, kriegt man die. Die sind halt, waren halt schon immer, war vor 10, 15 Jahren schon so, 20 Jahren, die waren halt schon immer teuer, aber in dem sind selten, wie einige Varianten, über die wir gleich noch sprechen werden, sind sie eigentlich nicht.
Aber das ist ja auch nicht, also da muss ich auch tatsächlich sagen, das ist aber auch bei anderen Toylines so, ne? Es gibt halt immer so einige Charaktere oder Varianten, die halt mehr gefragt sind als andere und dadurch natürlich teurer werden. Aber ich stimme dir natürlich zu, also gerade die beiden Laser-Power-Figuren sind in meinen Augen auch mittlerweile so ein Ding, die sicherlich immer noch bei Actionfiguren mit im oberen Drittel rangieren, was Preise angeht.
Ja. Es ist einfach so unglaublich, was da preislich auch geht. Ich meine, ich bereue es heute ja noch, dass ich in den 2000ern keinen Twistoid gekauft habe und keinen Laser Power He-Man, weil mir die in der Sammlung fehlen und heute kosten die mir zu viel. Das Geld möchte ich einfach nicht ausgeben. Laser Light Hero Skeletor habe ich immerhin, aber unabhängig von den Laser Power He-Man Varianten, wo man zwei durchaus rechtfertigen könnte, wissen wir mittlerweile auch, dass bei Laser Light Skeletor ähnlich war, nur nicht so auffällig. Das Cable ist ein bisschen anders genäht und so. Die Unterschiede sind halt subtiler. Aber ich möchte wirklich nicht mit einem Vintage-Sammler tauschen, der dann auf einmal auf den Trichter kam. Naja, der zweite wäre ja auch nicht verkehrt. Und dann möglicherweise auch noch OVP, also da sind wir natürlich in preislichen Gefilden, die auch bei solchen Sachen, die nur innerhalb von Europa und USA vielleicht erschienen sind, schon, da sind wir schon auf einem guten Level. Aber Michael, du hast es gerade gesagt, dann kommen wir auch noch in die krasseren Zonen rein, wenn wir noch bei anderen Ländervarianten gucken. Und da sind ja auch wirklich Sachen gekommen. Starten wir doch einfach mal mit den Argentiniern von Top Toys. Liebe Zuhörer, Moment nur kurz. Liebe Zuhörer, wenn ihr das nicht wisst, Top Toys hat quasi von Mattel die, sagen wir mal, Lizenz für die Masters of the Universe in Argentinien bekommen, hat dann selbst dort produziert. Und da sind zahlreiche, heute legendäre Varianten erschienen, auch etliche weniger bekannte, aber alle sehr kostspielig, oder Michel?
Auf alle Fälle, und auch halt eigentlich die Geschichte dazu ist halt wahnsinnig spannend, warum manche Varianten entstanden sind. Da gab es ja mal vor etlichen Jahren, wahrscheinlich auch schon wieder 10, 15 Jahre fast, ja, ein Interview mit den Top Toys Bossen, und da haben die Infos rausgegeben, die man davor halt einfach nicht kannte, und zwar, dass die von Mattel zwar die Lizenz hatten, aber Mattel relativ wenig Vorgaben gemacht hat damals, was eigentlich ziemlich spannend ist, finde ich. Und die hatten dann Geschichte, hier wird es gerade eingeblendet, der Stratos in der Mitte auf Originalverpackung, wo einfach irgendwelche Karten häufig genommen werden, weil sie zu viele Karten produziert haben und dann einfach diesen gelben Sticker drauf gemacht haben. Das ist der Pink Wing Stratos. Stratos gibt's bei Top Toys wie bei vielen anderen Figuren in unzähligen Farbschattierungen und Varianten. Das ist halt eine der berühmtesten Stratos-Varianten, die Pink Wings-Variante. Und da haben die damals eben erzählt, die hatten halt einfach eine Rohstoffknappheit, die hatten keine rote Farbe, und dann haben sie halt einfach pink gemacht. Und Mattel war das völlig egal. Und dann haben die deshalb produziert. Die haben ja noch lange weiter produziert, als in den USA schon längst Schluss war. Und dann kamen halt echt so berühmte Varianten aus, wie jetzt hier zu sehen, der Cyclone mit komplett gelben Armen und Beinen.
Weil sie wahrscheinlich da kein Blau in dem Moment hatten oder nicht genug Blau für die Gesamtteile, oder?
Kann gut sein. Also es ist natürlich nicht bei allen Figuren bekannt, aber es ist liegt auf der Hand. Und auch beim Snoutspout, der mit den blauen Handschuhen, das sind halt einfach Varianten, also bei Top Toys sind die hauptsächlich Farbvarianten, die total abgefahren sind. Dann dieser Ula, das ist der He-Man mit so Monsterfüßen, und bei Top Toys war es ja so, da gibt's dann diese...
Jetzt fällt's mir erst auf, er hat Skeletors Arme und Beine, ja, leck mich fett.
Also ja, das ist... Den gab's ja damals, glaube ich, nicht auf Karte. Der kam dann erst irgendwie später raus, und der wurde dann erst irgendwie entdeckt und ist auch extrem seltene Variante. Und was ich bei denen so cool finde, da habe ich tatsächlich zwei Figuren ja hier, und zwar den Webstore und den Kamokan, und die haben dann bei der Re-Edition muskulösere Beine. Jetzt sind wir nach Mexiko gerutscht bei den Bildern. Genau.
Und Mexiko, kommen wir gleich noch.
Und die haben muskulösere Beine, was extrem cool aussieht, finde ich. Und dann gibt's noch so Zwischenversionen, weil die halt dann neue Gussformen hatten, und wenn die frisch waren, dann sieht man halt die Muskulatur extrem deutlich bei den Beinen. Und kannst du nochmal das erste Bild einblenden, Gordon, mit dem Green Limbs Modulok und Blackbladen Mosquito? Das war ja lange ein Gerücht, ob es den überhaupt gibt. Und da haben die eben damals erzählt, dass bei der ersten Charge vom Mosquito, da hatte der ganz normal rotes Blut, hatten aber ein Problem und das Blut ist ausgelaufen. Und um die erste von der zweiten Charge zu unterscheiden, haben sie halt dann das Blut schwarz eingefärbt. Macht Sinn, aber einfach eine spannende Variante. Oder ja, Kamokan am berühmtesten letztendlich. Gibt's auch drei verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Waffen, aber einfach zu viele Cobra Khans produziert, um ihn abzuverkaufen, umgestaltet, Bassoff-Arme drauf und wahrscheinlich heute eine der berühmtesten Varianten überhaupt, ja. Und unfassbar teuer.
Vielleicht hat auch nicht Mattel so dann die Rulers of the Sun-Figur noch umbemalen sollen.
Ich weiß noch ganz genau, wie der das erste Mal dann irgendwie so rumschlich und dann Leute auch noch gesagt haben, ja, ist der überhaupt real und keine Ahnung, weil dann ja auch einige daran gezweifelt hatten mit den gelben Aufklebern, ob das nicht einfach nur ein Fake war und bla, da ist ein Riesenrumor dann irgendwie drum passiert um den Kahn und so. Und mir wurde damals tatsächlich ein Green Limbs Modulok angeboten auf Karte.
Ich weiß nicht mehr.
Ja, ich hab ihn damals nicht gekauft, weil heute ärgere ich mich natürlich, aber ja, was willst du machen, ne? Man kauft halt nicht immer alles, weil ich glaube, der hätte mich damals 600 Euro gekostet oder so.
Schnäppchen.
Ja, heute ja. Das weiß ich heute auch. Aber damals war es halt einfach noch so, ne, wenn du da so in dieser Phase halt rumgeisterst, wo halt normale, original verpackte Figuren noch bei 80 Euro lagen, dann hast du halt auch gedacht, okay, die ist jetzt fast 10-mal so teuer, so.
Ja, das ist gut. Genauso bei den ausgepackten Figuren gewesen. Ich habe mir das immer vorgenommen und leider nie gemacht und heute bereue ich es auch. Ich liebe den blauen Road Ripper. Ich finde den so geil. Ich wünsche mir den unbedingt bei den Origins. Und auch der Green Limbs Modulok. Ich finde, das ist eine Variante. Wenn man den noch ein bisschen schöner ausstaffiert, dann wäre das auch spannend, wenn der bei den Origins rauskommt, um was zu recyceln. Kamokan haben wir ja zum Glück bekommen. Habe ich alles damals gedacht, naja, der Kamokan, der war damals schon ein bisschen teurer, aber ging eigentlich noch, der Road Ripper auch. Ah, kannst du irgendwann nehmen. Und dann auf einmal sind die Preise einfach total explodiert. Das ist ähnlich wie bei, wurde ja auch von Top Toys gemacht, den Fresh-RT-Figuren. Wurde dann am Anfang gedacht, dass, naja, ja, kannst du irgendwann mal holen, eilt nicht, und dann auf einmal, bam. Es ist halt schon krass, aber ich kann es auch irgendwo verstehen, weil die einfach sehr geil gemacht sind. Ich würde halt die Preise heute nicht ansatzweise dafür zahlen wollen, weil ganz ehrlich, als Familienvater hat man ja andere Prioritäten. Aber also ein blauer Road Ripper. Puh, wenn der Michael auf einmal sagt, guck mal hier in meine Sammlung rein, da habe ich einen blauen Road Ripper. Oder auch wie hier den Top Toys Panther, der nicht beflockt, aber glänzend lila ist. Oder der Mossman mit seinem fetten Fell. Ich würde da total abnerden bei solchen Sachen.
Oder der Camo Battle Bones. Wusste ich lange gar nicht, dass den gibt. Einfach der hat dann der grau besprüht ist. Also das sind solche verrückten Varianten. Oder der Jitsu mit der goldenen Fisto-Faust. Basov mit braunen Armen. Also das sind
Mattel, der wenn Basov ihr zuhört. Sieht ja auch wieder cool aus auf die Weise.
Ja, Mattel, wenn ihr zuhört, bringt 3-Packs raus auf Mattel Creations. Die Leute werden's kaufen.
Ja.
Das wären tatsächlich auch so deutsche Exclusives, die ich dann total feiern würde. Halt, wenn du auch so eine Repaint-Figur mal irgendwo drin hättest bei etwas. Eben wie der Snoutspot mit blauen Handschuhen ist vielleicht nicht das richtige Beispiel, weil den mit unbemalter Rüstung fände ich ein bisschen komisch. Aber halt eben genau sowas wie ein Jitsu, der plötzlich eine goldene Fisto-Faust drin hätte. Ich fände es irgendwie geil.
Aber pass auf, den Snoutspot mit blauen Handschuhen, den gibt's auch in zwei Varianten. Den gibt's ohne bemalte Rüstung, aber auch mit bemalter Rüstung. Also der ist nicht immer unbemalt.
Ja, okay, dann ist es noch schon klar. Nachdem wir den Extender bei den Oceans in Karamell bekommen, wäre doch ein deutsches Exclusive Endgeil, wo der Extender mit richtiger Goldbemalung drin ist. Dann der Snoutspot, der ja in Deutschland eh nicht rausgekommen ist, den hauen sie rein mit blauen Handschuhen und dann machen sie noch schön vom, keine Ahnung, vom Simon Eckert oder vom Simon Soul ein Artwork drauf, das aus dem Hörspiel Skeletors Roulette ist, wo sie gerade im Raumschiff gelandet sind, in Himmel und Orko empfangen sie und sowas. Boah, würde ich abgehen.
Kaufe ich sofort.
Ja. Wir sind solche Opfer.
Aber eine Ergänzung vielleicht, weil du gerade den blauen Road Ripper angesprochen hast, da muss man jetzt nicht groß drauf eingehen, aber was natürlich da schon gerade bei losen Geschichten das Problem ist, und das war auch bei den Laserfiguren schon so bei allen teuren Geschichten, sind halt Fälschungen. Weil es gibt so viele Fälschungen von diesen Varianten, auch beim Kamokan. Die meisten erkennt man sofort, aber es gibt halt einfach unfassbar viele Fälschungen da. Und wenn du nur Bilder hast und vielleicht auch schlechte Bilder und keinen vertrauenswürdigen Verkäufer, da einfach irgendwo 2000 Euro hinzuschicken, um so einen Kamokan zu kriegen und dann ist es halt einfach irgendein selbstgemachter Repaint, ist halt bitter.
Und auch da muss man halt auch immer noch mal wieder sagen, ne, auch wenn ihr bei Facebook in irgendwelchen Gruppen seid oder so, immer wieder die Faustregel, wenn das Angebot zu schön aussieht, um wahr zu sein, dann ist es das in der Regel auch.
Heutzutage wissen die Leute auch aus Indien zum Beispiel, weil die wissen, was sie da verlangen können. Und wenn irgendwo ein Kamokan für 500 Euro auftaucht, das gibt's nicht mehr, leider.
Ja. Indien waren die hier, ne?
Oh. Ja, da können wir, Dann reden wir doch sofort darüber, nachdem wir bei Top Toys ja so viel Zeug haben, wo wir eine eigene Folge machen könnten. Das gleiche gilt auch für Leo Toys in Indien. Ja, Leo Toys hat in Indien das gemacht, was Top Toys in Argentinien gemacht hat. Aber nochmal irgendwie einen draufgesetzt. Wir sehen es hier. Sie haben sogar auf He-Man New Adventures Blisterkarte dann Masters Figuren noch herausgebracht. Aber auch auf klassischer Karte. Der Faker ist natürlich legendär. Den haben wir im Two-Pack mit Panther zusammen auch bei den Origins gesehen. Der Leo Faker mit kompletter Skeletor, Klamotten und Waffenausstattung und umrandeten Augen. Auch wirklich eine legendäre Figur, aber nicht minder legendär der Skeletor mit dunkelblauer Haut und schwarz, naja, eher anthrazitschwarzer Rüstung, den ich persönlich bis heute noch grandios fände, wenn der bei einer Toyline so erscheinen würde als Variante. Und dann am besten noch ein Zweitkopf dabei mit einfach derselbe Kopf, aber Hörner, dass ich mit den als Satma nehmen können. Denn da muss ich jetzt mal kurz für mich sagen, nachdem im Hörspiel immer gesagt wurde, ja, irgendwie, das ist Skeletor. Oh mein Gott, guck dir an, das ist Skeletor. Nein, das ist nicht Skeletor. Guck ihn an. Er ist zwei Hörner, er ist der Leibhaftige. War für mich immer klar, der muss wirklich so verdammt nah an Skeletor optisch sein, dass die Leo Toys Version für mich die perfekte Umsetzung hier wäre dabei. Aber das nur mal dazu. Entschuldigung, sagt ihr doch bitte was über Leo Toys, während ich mich erstmal hier vom Hyperventilieren beruhige.
Ja, also ich finde, ich mag die Faker-Variante total. Ich mochte auch den Leo Toys Skeletor. Auch der genauso wie ein, also auf dieser He-Man Logo-Karte sind mir damals halt auch ein paar Varianten angeboten worden. Die habe ich damals auch nicht genommen, weil sie mir halt damals auch zu teuer waren. Ist halt immer genau das Ding. Ja, es ist, wie es ist, ne? Wie es dann immer so läuft. Aber letzten Endes, auch da kann ich natürlich auch nicht mit hundertprozentiger Genauheit sagen oder Gewissheit sagen, wären das jetzt Fälschungen gewesen oder nicht. Keine Ahnung, ich habe sie ja nie selber in der Hand gehalten. Aber wie gesagt, den Skeletor, den fand ich halt echt immer stark. Den Flying Fist Seaman, den habe ich nur mal so gesehen, also als Bild. Ich fand das immer komisch mit diesem Doppelgürtel. Das sah irgendwie total
merkwürdig. Ja, aber die goldene Rüstung doch.
Ja. Also weiß ich nicht, irgendwie in der Version. Ja, und der Adam, ja, gut. Ich weiß noch, dass es, glaube ich, Montana auch auf der Karte gab. Ja. Und den fand ich sogar ganz witzig auf der Karte. Es war sowieso irgendwie so eine total krude Auswahl, auch auf der Rückkarte. Da haben sie dann irgendwie Ram-Man und Montana und keine Ahnung. Und dann weiß ich nicht. Also da fehlt eigentlich nur noch, dass sie auch wirklich noch echte New Adventures-Figuren dann hinten mit draufpacken.
So. Ich mache gerade ein Video zu Karate, die vielen Versionen von. Dann gibt's ja Karate, gibt's ja auch auf der schmalen New Adventures Karte und da ist hinten dann der Vintage He-Man drauf einfach mal.
Ah, warum auch wunderbar. Immer. Siehst du?
Aber Gordon, aber ich glaube, was du jetzt da gerade ansprichst, wo dir dann damals angeboten wurde, ist, ich kann mich erinnern, das ist sicher 15 Jahre her, da gab's mal eine große Sammlungsauflösung von dem Inder, die waren dann auf eBay und gingen gar nicht so teuer weg. Das waren zig Figuren und das waren halt einfach noch, wie du sagst, andere Zeiten. Wenn man das heutzutage gewusst hätte, oh Mann.
Wo ich ihn gerade sehe, der Battle Armor Skeletor mit Battle Armor He-Man Rüstung, auch sowas, unbedingt bei den Origins.
Ja, ich will das auch sind
nicht wissen, was der heute kostet von Leo.
Ja, das sind so Varianten, wo die wären so leicht bei den Origins rauszubringen, ein schönes Artwork drauf und traumhaft. Auch den Mossman gibt's ja auch in zig verschiedenen Varianten und dieser Leo Mossman, der hat ja auch wieder eine ganz andere Beflockung, die einfach super aussieht und auch der Skeletor mit der dunklen Haut, da gibt's ja auch ganz viele Farbvarianten, auch die Rüstungsvarianten, das geht dann schon fast ins Pinke hinein und ja, hier mittig positioniert in der Einblendung natürlich Leo Faker, der ich habe vor 2-3 Tagen hat jemand einen Torso von ihm verkauft, ohne Rüstung, ohne Zubehör, nur mit Kopf. Der ging, glaube ich, der war ein paar Minuten weg, 500 Euro. Also nur der Torso mit Kopf.
Also mal ehrlich, wir Sammler sind doch echt wahnsinnig.
Ja, das ist dann wirklich ein Bereich. Also der Leo Faker, ich weiß gar nicht, wo der momentan liegt. Ich tippe so 5, 6, 7.000 Euro lose. Und da hat man wirklich das Riesenproblem mit dem Zubehör, weil das so häufig gefälscht wird. bei der Figur geht vielleicht noch, aber beim Zubehör wird's halt dann echt kritisch. Und ich stimme dir zu, Sepp, der Skeleton mit dem He-Man Battle Armor, der Torso, der sieht einfach so gut aus. Oder der Spiker mit der, ja, das ist, finde ich, das ist keine so spezielle Variante, aber mit dem weißen Dreizack. Die haben verrückte Sachen gemacht bei Leo Toys damals. Und ja, die Kartenvarianten, das erste Bild, das der Gordon da eingeblendet hat, auch wenn man die zu Hause so hätte, das wäre schon eine schöne Sache. Ich weiß noch, der originalverpackte Faker wurde, glaube ich, der ist, glaube ich, sogar in Deutschland momentan, und der wurde, glaube ich, damals für 13.000, 14.000 Euro auf eBay verkauft. Das sind wir wahrscheinlich jetzt beim dreifachen Preis. Also heutzutage nicht mehr natürlich, aber das sind irre.
Ja. Meine Güte. Man sollte nur nebenbei vielleicht noch kurz erwähnen, wer sich jetzt wundert, warum gibt es so krasse Unterschiede bei diesen Varianten. Michael hat es schon bei Top Toys angesprochen, wo man es weiß. Tatsächlich kann man es meistens sagen, gerade bei den nicht-europäischen Fabriken, dass da oft aus Kostengründen Sachen gemacht wurden. Oder manchmal hat auch vielleicht ein Designer irgendeine spezielle Idee gehabt und hat dann gedacht, naja, das macht nichts. Im Fall von Leo Fakers Augen könnte ich mir das vorstellen, aber in der Regel waren es ja dann doch gewisse Kostengründe oder vielleicht auch Irrtümer. Das ist ja öfter bei den europäischen Sachen gewesen, wie eben dem Man-at-Arms mit der Klammer am Arm, wo die garantiert auch so ein Prototypbild von der Figur da hatten, ja. Und dann haben sie das so gemacht. Durch sowas kommen halt die verrücktesten Unterschiede dann zutage, und dass wir das aber bei so vielen Varianten haben, beziehungsweise bei so vielen Ländern, ist halt einfach so unfassbar, denn nicht nur Top Toys in Argentinien und Leo Toys in Indien hat sowas gemacht. Wir haben ja auch andere Sachen gehabt, wie zum Beispiel, ja, da wird es jetzt eingeblendet, Michael, ist das Rotoplast?
Ja, aus Venezuela, und da wird's ganz wild. Die haben dann teilweise, gab's da auch Figuren normal auf Karte natürlich, hier eingeblendet Battle Armor He-Man, den gab's dann auch in mehreren Varianten, einmal mit dem Haar auf der Brust und einmal einfach nur mit den Schrammen drauf, aber ohne das Haar, und der hat auch noch pinke Stiefel, und da wurden dann einfach die Karten in so einen Plastikbeutel reingesteckt und die Figur dazugelegt, da gab's dann kein Blister mehr. Und die haben auch so ganz gummiartige Arme, und man sieht ja hier auf der Einblendung den Bassoff zum Beispiel mit He-Man-Unterkörper. Also da wurden einfach, die haben wirklich wild Körperteile auch gemischt. Also völlig irre, da dann auch Farben, da gibt's den Webstore, der sieht auf den ersten Blick nicht besonders aus, aber der hat halt dann ein weißes Seil, oder der Ram-Man finde ich ziemlich cool, eigentlich mit goldenen Armmanschetten, die sind ja normal silber, hier waren sie halt gold, der Whiplash sieht auch sehr cool aus mit einem dunkleren Grün, und natürlich ganz bekannt der Ninjor, mit schwarzem Symbolaufkleber vorne auf seinem Stoffcape. Also Rotoplast hat dann wirklich den Vogel komplett abgeschossen. Also keine Ahnung, was bei denen da abging. Die haben wild zusammengewürfelt und sehr, sehr begehrte und vor allem extrem seltene Varianten halt dabei.
Also, die kicken mich jetzt rein optisch noch ein bisschen weniger, abgesehen von den Battle Armor He-Man, dass die Schrammen dort rot gemacht sind. Das ist natürlich auch eine geile Idee, aber Gordon, bring ruhig das nächste Bild noch mal kurz rein. Genau, das ist auch Rotoplast, wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Guckt euch diesen Extender an, wie schön golden der aussieht. Hallo Mathe! So kann man es machen.
Und Special Feature bei dem Extender, der ist nicht einfach nur zum Ausziehen, der hat einen Federmechanismus drin im Torso und im Kopf. Allein, dass die das da also komplett anders umgesetzt haben. Verrückt.
Alter, ist das krass. Oder auch die Silberbemalung an den Beinen von Strider, die komplett andere Becher-Sauce.
Pass auf, aber dann ist er ja der Original Butthead.
Oh. Oh mein Gott. Ja, also liebe Zuhörer, die jetzt gerade nicht die Videospur sehen, ein Strider mit silbernen Applikationen an den Beinen, das ist mal eine Idee gewesen. Also, dass sie das gemacht haben, finde ich schon unglaublich. Aber Michael, du und ich hatten uns schon öfter über diese Battle of Becher Sauers Box unterhalten, dass es ja echt so kurios ist, dass sie da nicht das Artwork verwendet haben, sondern ein Werbefoto. Ja. Auf die Lasche gemacht haben. Ist bei denen irgendwie die Blaupause verloren gegangen oder hast du da mal irgendwas drüber gehört?
Nö, leider nicht, aber das ist halt echt spannend, weil sie halt einfach das Foto aus dem Mattel-Händler-Katalog einfach da drauf gedruckt haben. Warum auch immer. Weil das macht überhaupt keinen Sinn, aber sind wir froh, dass sie es gemacht haben, sonst könnten wir jetzt nicht drüber reden.
Also selbst wenn man jetzt nur OVP sammeln würde und nicht auf die Figurenunterschiede achten würde, da wäre man da schon wieder dick dabei. Also ich ganz ehrlich, Gordon, es wird ja immer so viel geredet über Full Set. Es kann doch kein Master Sammler auf der Welt wirklich absolutes Full Set für sich behaupten zu haben.
Nein, sowieso, das ist ja auch überhaupt nicht machbar, ne? Und dann kommt ja auch immer noch hinzu, dass sich dann ja auch noch teilweise dann so Sammler auch noch untereinander dann so ein Stück weit uneins sind. Welche Variante wird jetzt anerkannt und welche nicht, weil es dann auch da nochmal wieder was gab und so. Weißt du, und wenn dann die Leute dann auch noch damit anfangen, ich erinnere mich ja noch, dass ich ja bei, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hattest, andere Toyline, aber trotzdem das gleiche Phänomen. Captain Planet. Da gab es ja den Pollution Armor Captain Planet, der ja dann mit so einer ganz rot metallischen Rüstung rauskam. Und es gab.
Nee, ich kenne nur von dem, wer war das, dieser Radioaktive, da gibt es ja zwei Versionen.
Ja, das kann sein, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber auf jeden Fall, also es gab den Pollution Armor, der hatte so eine metallrotende Rüstung und den gab es nochmal irgendwie in so einem Polen-Bootleg mit einer silbermetallenen Rüstung. Und selbst den habe ich mittlerweile, weil ich mir dachte, Alter, das ist jetzt der Einzige, der dir fehlt? Nö. So. Und wahrscheinlich kommt irgendwann kommt dann wieder so eine Variante, wo der hätte, die gibt's auch noch. Und das ist halt immer das Problem. Und bei Masters gibt's ja mittlerweile so viele Sachen einfach, nicht nur Verpackungsvarianten oder hast du nicht gesehen, das ist einfach alles viel zu viel und teilweise, wie ihr ja richtig sagt, manchmal ist es ja nur das Zubehör. Ja, der hat die gleiche Waffe, aber sie hat einen neuen Hut, ich will sie! Das ist wirklich der Ned Flanders bei Malibu Stacy.
Dann blende doch gleich nochmal ein kurz, weil für die Leute, die sich gefragt haben, was bei diesem Mechaneck unterschiedlich ist, wie du gerade gesagt hast, Gordon, der hat einfach eine andere Keule. Da ist die Keule halt einfach orange.
Ja. Ja. Ansonsten würdest du denken, ja, den haben sie mal standardmäßig, aber doch nicht.
Und interessant bei den Rotoplast-Sachen, die findest du extremst selten original verpackt. Und das sind die Blister oftmals, warum auch immer, unglaublich verbeult. Die sind relativ dick, aber sind wahnsinnig verbeult. Also wenn es noch Blister gab, nicht einfach diese Tüten hier. Die sind unglaublich verbeult und somit das Seltenste überhaupt. Da gibt es ja auch zumindest hier, es ist nicht gelöst, ob es einen Mini-Comic zu Ninja gab. Da waren so Gerüchte, dass es da noch einen Mini-Comic gab, das aber nie aufgetaucht oder zumindest heutzutage nicht aufgetaucht ist, aber weil die haben ja auch teilweise eigene Mini-Comics dann noch dabei, die neu gezeichnet wurden auch teilweise. Ist ja auch total abgefahren. Ich meine, das geht jetzt zu weit, aber
Michael, das ist der perfekte Punkt, um nochmal kurz auf eine andere Fabrik zu kommen, beziehungsweise ein anderes Land und einen anderen Hersteller. Estrella nämlich, haben wir bei uns in der Comic-Area, dank dem Odessa James, dem User, mittlerweile fast vollständig nicht unbedingt, aber doch sehr viele Mini-Comics drin, die dort erschienen sind, wo sie teilweise ganz neue Mini-Comics produziert haben, teilweise andere Mini-Comics, die wir auch kennen, nachgezeichnet mit Unterschieden wie zum Beispiel Slave City. Da ist dann auf dem Cover statt He-Man Prinz Adam drin und im Inneren ist auch Prinz Adam ganz viel dabei. Da kann man ja auch schon wieder sammeln, was Mini-Comics betrifft, wenn man da komplett sein will. Und Estrella, auch wiederum natürlich eigene Verpackung mit eigenem Logo. Und hier sehen wir es gerade eingeblendet. Ich glaube, das ist eine Variante, die du sehr magst, Michael, oder?
Ja, ist tatsächlich. Den habe ich leider nicht. Das wäre auch so eine, die man eventuell noch irgendwann holen würde, weil die preislich natürlich auch schon teuer ist, aber da ist man zumindest noch dreistellig. Und zwar der Aquatico von mit der dunklen Haut und dann das Zubehör fast schon in einem Orangeton und ich finde den Farbkontrast einfach hier extrem cool und ist einfach, finde ich, eine tolle Variante von Merman. Auch Hinweis an Mattel, der Man-at-Arms bei den Turtles of Grayskull hat ziemlich genau diese Farbgebung. Jetzt müssen sie nur noch den umfärben, andere Beine verpassen, anderen Kopf und dann schon hat man den Aquatico. Für mich die schönste Estrella-Variante.
Ja, also Estrella, welches Land war das nochmal?
Brasilien.
Genau, also alleine Lateinamerika, was bei denen so alles erschienen ist, das ist ja wirklich krass.
Und spannend bei Estrella, das ist einfach schräg eigentlich, dass zum Beispiel bei, ich weiß nicht, ob es bei Thiele auch war, ich glaube schon, aber auch auf alle Fälle bei Evelyn, die hatten einen breiteren Hintern, die Frauen. Tatsächlich ja, damals. Das ist eigentlich auch das ist so dieser Stereotyp, aber das Klischee, aber es war halt wirklich so.
Die haben geil, wie heißt denn die Variante? Big Butt Thiele, oder?
Ja, ich weiß es.
Bibi Thiele. Deswegen auch BBTS.
Wahrscheinlich.
Und das Big Butt Thiele Shop.
Und es ist halt ganz kurz noch, Blacklist zeigt hier übrigens ganz viele Varianten von die Daumen!
So. Sehr gut, ja. Lasst uns gern ein Like da, auch ein Kommentar und ein Abo. Darf man nicht vergessen.
Ansonsten gab's gar nicht bei Estrella gar nichts so. Da gibt's den Mandibula, den zur Trapture-Variante, die sah schon auch anders aus. Ein Beastman in einem extrem hellen Orangeton. Aber da gab's für mich jetzt bis auf den Aquatico jetzt, finde nicht so spannende Varianten wie in den anderen Ländern.
Was? Also, aber bei Mörmann mag ich die französische Variante eigentlich am meisten, wo die Haut ein bisschen türkis ist und der Gürtel grün bemalt ist.
Es gibt auch einen leicht transparenten Mörmann von Top Toys. Der hat ein ganz helles Blau. Also, da gibt's ja auch zig, also die Farbvarianten bei Top Toys sind am krassesten einfach.
Oh, irre. Aber ich finde auch die Los Amos Varianten sehr spannend. Wenn wir mal bei Lateinamerika bleiben. Hatte Gordon vorhin mal ganz kurz eingeblendet, Los Amos, legendär dadurch, dass sie nicht auf Blisterkarte, sondern in Boxen erschienen sind. Und ich wollte davon immer gerne den Dragon Blaster Skeletor, weil ich die Rüstung viel schöner bemalt finde mit diesem dunkleren Lila als bei unserem Standard Skeletor. Aber die anderen Figuren, die dort eingeblendet werden, Michael, ich glaube, da kannst du auch wieder am besten was zu sagen, denn eine gehört ja eigentlich gar nicht offiziell dazu.
Ja, das ist dieser, den habe ich einfach mal mit da reingepackt, also den Cobra Khan als Mexiko-Bootleg, der so eine milchige Haut hat, war da aus Mexiko, war aber letztendlich ein Bootleg, aber sieht eigentlich ziemlich cool aus. Die anderen sind allerdings keine Bootlegs, weil vorher schon der Hinweis kam, zumindest Rotoplast und Los Amos habe ich schon komplett alle Figuren auch bei uns im Lexikon eingefügt. Da kann man sie sich nochmal lose und originalverpackt anschauen. Und auch die Wave-Aufteilung, die ja da komplett anders war in diesen Ländern, ganz spannend. Und Webster, du hast ihn gerade eingeblendet, natürlich mein Lieblingscharakter, der musste hier rein. Das ist auch eine Figur, die will ich mir nochmal holen. Da gibt es nämlich die Variante mit dem großen Kopf. Da war der Kopf viel größer als bei den anderen Varianten. Einfach schräg und Clawful zum Beispiel mit einer orangenen Keule. Also es gibt ja, wie gesagt, wir haben hier immer nur einen Ausschnitt an Varianten. Es gibt da so viele weitere und so viele verschiedene, die einfach total spannend sind, auch bei den Fahrzeugen teilweise. Haben wir vorher jetzt bei Rotoplast gar nicht erwähnt. Die Castle Grayskull hat dann anders Boxart. Das ist auch von einem Produktbild bei Rotoplast jetzt. Aber einfach ein riesiges Feld. Und bei Los Amos, wie gesagt, die Boxen sind halt spannend. Man merkt schon, ist ein Overkill an Varianten. Da könnten wir wahrscheinlich tagelang drüber reden.
Aber bei diesem Bild muss man jetzt tatsächlich sagen, jetzt wissen wir wenigstens, wo Rattle Hood herkam.
Ja, das stimmt.
Verflixt, also, das würde, ja, ob Mattel wirklich über den, naja, man weiß es ja nie, ob sie darüber Bescheid gewusst haben, aber ich muss zugeben, der Cobra Khan in Skeletor oder vielmehr in Faker-Farbgebung, der hat auch schon wieder was. Ich bin echt froh, dass ich jetzt nicht mehr irgendwo nach Varianten jagen würde, denn alleine in dieser Folge hat es jetzt schon wieder so viele gegeben, die es so geil finden. Wir haben nicht mal ansatzweise alle erwähnt, alleine schon der Fisto, der mit dem Jitsu-Schwert in Lila erschienen ist und sowas, also Waffenvarianten gibt's ja da auch noch und nöcher, selbst wenn man nicht auf die Länder geht, aber naja, wie gesagt, Lossa Mossa, also diese Dragon Blaster Skeletor-Version, wäre ja froh, wenn sie mal einen in der Bemalung wiederbringen würde.
Und wenn man dann schon auf der Seite des Kaninchenbaus ist, ne, wo wir jetzt ja gerade den Rattle Hood hier sozusagen gezeigt haben, gibt's ja noch den, ich habe hier auch noch mal ein Bild mit reingeschmissen, weil ich mich natürlich auch immer für Varianten Bootlegs und Knockoffs interessiere. Und wenn man dann nämlich den anderen Zweig im Kaninchenbau nimmt und dann auf die ganzen Bootlegs noch guckt, die ist hier zum Beispiel dann in Mexiko und einige sind aus Paraguay, dann guckt, ne, also zum Beispiel hier dieses Boot, ich finde das Bootleg-Ding hier vom Dragon Walker ja schon ganz geil.
Ist echt extrem abgefahren.
Das ist so krass. Liebe Zuhörer, die die Videospur nicht sehen, ich kann es nur noch mal sagen, geht mal in die Videospur rein. Also eine Art silberner Dragon Walker mit rotem Untergestell, auch kein Zirkelschritt, sondern ein normales Fahrzeug mit vier lila Rädern. Was ist das goldene Spider-Pins, das ganz vorne dran?
Oder ja,
was?
Und ich glaube unten die Räder sind, bin ich nicht ganz sicher, aber die waren irgendwie auch an so einer Bashosaurus-Variante auch noch mit dran.
Ja, sieht danach aus, unfassbar. Ja.
Ey, mal im Ernst, da gehst du kaputt. Und ich glaube, das ist halt auch das, womit wir das Thema Varianten quasi abschließen können.
Ja.
Hier haben wir noch ein Bild von Jugoslawien-Bootlegs, wo ich hatte da auch meinen Quilder, der super schlecht bemalt war, aber irgendwie blau-gelb war. Und da gibt es auch wieder so viele Sachen. Ich kann nur sagen, ein Squeeze mit blauen Armen oder Achtung, Mattel, das hätte ich bei den Origins wirklich gut gefunden, wenn mal ein beflockter Battlecat erschienen wäre. Also es gibt eigentlich ja wirklich so gut wie nichts, das es nicht gegeben hat. Wenn nicht von Mattel selbst, dann von offiziellen Lizenznehmern oder von Leuten, die keine Lizenznehmer sind. Es ist einfach so irre. Es ist absolut uferlos. Und du kannst natürlich sie alle haben. Du brauchst nur eine Weile an Zeit und natürlich ordentlich Geld dafür, das zu kriegen. Michael wird wahrscheinlich in 10 Jahren so weit sein, dass er alles live zeigen kann. Ich weiß es nicht. Aber wir merken jetzt gerade, wir haben wirklich schon eine ganze Weile drüber geredet und sind teilweise trotzdem so durchgehetzt, wo man über jede Figur nochmal genau in die Analyse gehen könnte. Es ist der Wahnsinn. Es ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Und jetzt weiß ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, was Varianten betrifft, außer liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Varianten erlebt ihr jedes Mal. Ihr müsst nicht immer ein Heidengeld für alles ausgeben, nur weil Stacy mal einen anderen Hut hat. Aber es gibt immer wieder spannende Sachen und vielleicht gibt es auch bei modernen Toylines mal wieder was Interessantes. Wir haben es bei She-Ra ja auch erlebt, wo der Re-Release jetzt gerade einen anderen Goldton bekommen hat, den ich persönlich besser finde. Das Thema begleitet uns, glaube ich, bis wir mal mit Sammeln aufhören. Aber in den 80er Jahren ist es einfach total eskaliert.
Kann ich zustimmen. Wir haben nur in der Oberfläche gekratzt jetzt hier. Und das waren natürlich die bekanntesten Varianten, aber es geht noch, wie der Gordon schon gesagt hat, viel tiefer in den Kaninchenbau hinein. Und es ist ein Fass ohne Boden. Und leider heutzutage, wenn man ins Variantensammeln einsteigt, erstens, weil es so viele sind und weil die Preise halt echt heftig sind, schon für nicht die, da muss ja gar kein Leo Faker sein, das sind andere Figuren, wo man gleich mit mehreren 100 € dabei ist, wenn man so eine haben will. Und aber ich finde so, wenn man so eine Lieblingsvariante hat oder so eine Figur, ich habe mir zum Beispiel den Webstore damals geholt, den Top Toys Webstore mit dem Many Faces Blaster und den muskulöseren Beinen, der hat mich, glaube ich, all in. Das war letztes Jahr, ich glaube so 150, 160 Euro gekostet, was echt okay war. Also es gibt schon auch Varianten, die noch preislich einigermaßen im Rahmen sind, aber es ist halt einfach, wie so häufig heute erwähnt, ein Fass ohne Boden. Aber spannend.
Absolut. Und ich denke, es wird wahrscheinlich demnächst jetzt wirklich mal Zeit, dass wir nochmal so Knock-off-Bootleg-Weeks machen. Ne? Ich habe ja auch so ein bisschen was, so ein, zwei Artikel schon mal vorbereitet dafür. Da werdet ihr dann auch solche geilen Sachen hier sehen, so wie den Turtle Tank, ne, den es zum Beispiel in Europa und USA nie gegeben hat. Das sind dann halt solche Sachen. Das ist dann halt natürlich absolut super und da kann man dann natürlich auch immer noch mal gucken. Also es ist natürlich nicht nur bei den Masters of the Universe so, sondern halt bei allen möglichen anderen Toylines. Deswegen auch, als wir vorhin über die Galaxy Warriors geredet haben, wenn wir da in alle Varianten reingehen, ja, da kannst du ein Leben dran verschwenden. Also
Wahnsinn. Ja, ich hoffe, wir haben euer Leben heute nicht verschwendet mit unserer nahezu 2,5-stündigen Folge. Ich fand es ziemlich cool. Sehr viele geile Varianten. Auch Nicht-Moto-Themen hatten wir heute deutlich präsenter als sonst gehabt, was mich persönlich natürlich auch immer sehr freut dabei, wenn man mal da auch ein bisschen aus dem Kaninchenbau herauskommt. Aber das Einzige, was ich heute wirklich vermisst habe, das war eine richtig coole Variante von natürlich Dragstore. Vielleicht kommt das in einer künftigen Folge. Ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Lasst einen Daumen da, ein Abo und gerne auch einen Kommentar. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
Ja, hat wieder richtig Spaß gemacht und ich finde, man muss an dieser Stelle, also man glaubt es ja schon gar nicht mehr, Applaus für StreamYard, wir hatten heute keine Abbrüche.
Wow.
So kann es weitergehen und schön, dass ihr dabei wart. Und dann
der Urknall! Glück gehabt.
Dann hoffen wir mal, dass das jetzt beim Gordon auch so weitergeht, dass es keinen Abbruch gibt. Wobei bei seinen Sprüngen am Schluss, vielleicht wäre es gar nicht mehr so schlecht.
Ja. So, also, ja, tschüss bis dann. Und ich wollte natürlich noch kurz erzählen, dass die ganzen Varianten und auch die Galaxy Warriors und alles ja jetzt auch nochmal in den neuen Masters Cartoon mit eingebaut werden. Das wurde mir halt erzählt. Es gibt also einen Grund, warum Formo damit tatsächlich angefangen hat, hier mit Magnon und Baltard, und da kommen natürlich auch noch andere Leute dazu, also Ök und Dragoon, und hast du nicht gesehen, ne? Die kommen dann alle mit dazu und treffen sich dann eben auch mit diesen anderen Varianten. Und der große Gegner wird halt ja, wie wir ja wissen, eben die Horde, ne, das Para kommt dann wieder auf und dann gibt's eben auch ein paar mehr Stories, keine Ahnung, und es geht auch mal ein bisschen länger und dann werden die nochmal unterjocht und dann wird halt auch wieder so dieser Glaube halt aufgebaut, ne, diese Religion, das Motherboard, wird halt wieder aufgebaut. Und dann Triclops ist dann halt der obere Priester und hast nicht gesehen so, und die anderen Leute werden dann da so ein bisschen mit unterjocht. Und tatsächlich die erste Nonne in dieser Religion, das ist tatsächlich dann Shadow Weaver. Deswegen auch diese Verkleidung, weil das nämlich, also neben den Horde Wraith, die dann halt auch in dieser Religion dann untergebracht werden, ist eben sozusagen die erste oder die Obernonne Shadow Weaver, und da kriegen sich dann halt Triclops und Hordak auch in die Haare, weil nämlich Triclops eigentlich Frauen für zu problematisch hält und die dann nicht dabei haben will. Und dann sagt er, Hordak, tut mir leid, aber so geht das nicht, ne? Mit den Frauen, willst du das wirklich machen? Und dann sagt Hordak, ja, ich mag Non. Hm.
Oh. Der ganze Aufbau dafür.
Oder?
Das Hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.